Kropfefirma Ausgabe Nummer 410. Wir schreiben den 15. März 2019. Mein Gast heute Abend ist Diplomphysiker Illobrand von Ludwiger und es geht um Apporte, Irrlichter und UFOs. Und auch heute gibt es natürlich wieder den CropCon, jenen Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at. Einfach einsteigen, Fragen reintippen, vor allem im zweiten Teil gebe ich sie sehr gerne an den Gast weiter. Und natürlich Skype, wie immer mit am Start. Auf der Startseite gibt es da das Skype-Icon, draufklicken und dann, wenn man Skype installiert hat, sollte das bei mir klingeln. Und ich, vor allem im zweiten Teil, dann freue ich mich auf all die Fragen, die ihr habt, auf die ich niemals kommen würde. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Startseite von CropFM aus cropfm.at, cropfm.at, da spielt sich das Ganze ab. Man kann mir sehr gerne mailen, cropfm@moor.at, so die Adresse, wenn die Antwort lang dauert, bitte nicht böse sein und gegebenenfalls vielleicht nochmal schicken. Es gehen immer wieder leider Mails unter, aber an und für sich lese ich zumindest alle und wenn mir was einfällt, schreibe ich auch zurück. Der Podcast erscheint eben online alle zwei Wochen. Diese Sendung ist eine Aufzeichnung dazu als RSS-Feed und so weiter. Es gibt ein Archiv, man kann alle einzelnen Einträge direkt verlinken, worüber ich mich immer sehr freue natürlich. Es gibt ein Forum, das ja, immer beliebter wird in letzter Zeit wieder. Unarmed und Wingman betreuen es. Danke an die beiden. Das Coverbild von Matthias Töpfer, das ist quasi eine Farbvariante des ersten Teils dieser Sendung heute. Mit Illobrand von Ludwiger, die Ende Dezember stattgefunden hat. Mehr von Matthias Töpfers Kunst auf atelier-töpfer.de. Wenn diese Sendung gefällt, bitte weitersagen, weitergeben. Wer was beitragen möchte, der kann mich mit interessanten Gästen zusammenbringen. Nur ein Thema hilft halt nicht viel. Am meisten hilft mir, wenn man wirklich den Kontakt herstellen kann zu jemandem oder vielleicht selbst jemand ist, der was Interessantes zu erzählen hat. Und ansonsten, wer diesem ganzen Treiben hier Unterstützung zukommen lassen möchte, der kann zum Beispiel die Werbungen einfach akzeptieren, Werbefilter ausschalten und das Cookie-Fenster akzeptieren. Ich finde, das ist eigentlich das Mindeste. Aber muss man natürlich nicht. Und wenn man das alles nicht will, dann kann man spenden. Und das geht mit dem Spenden-Button oben rechts. Der orange Button mit dem Herzen. Es geht über PayPal als Überweisung oder Bitcoin. Gab da letztens gerade wieder eine Bitcoin-Spende. Vielen Dank an denjenigen. Und überhaupt an alle, die in der einen oder anderen Form hier beigetragen haben, ein ganz großes Danke. Quantencomputer-Experiment kehrt die Zeit um. Auf Grenzwissenschaft aktuell ist dieser Artikel erschienen. Mit Hilfe eines Quantencomputers ist Physikern offenbar das Unmögliche gelungen. Für wenige Sekundenbruchteile haben sie Quantenbits dazu gebracht, sich rückwärts zum eigentlichen vorwärts verlaufenden Zeitstrahl der Thermodynamik zu entwickeln. Wie das Team um Gordiy Lesovic vom Moskauer Institut für Physik und Technologie gemeinsam mit Kollegen aus der Schweiz und den USA. Aktuell im Fachjournal Scientific Reports berichtet, nahmen die sogenannten Qubits dabei nicht wie gewohnt chaotische Zustände an, sondern sprangen auf ihren ursprünglich geordneten Ausgangszustand zurück. Klingt ein bisschen nach negativer Entropie für mich, aber mein Gast Iloban von Ludwig, besprechen wir heute am Dinge, die vielleicht doch gewisse Parallelen aufweisen. Bin jedenfalls sehr gespannt. Und auch über Graz gibt es UFO-Sichtungen, die von den beiden Knittelfeldern beobachtet werden. Und Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb beobachteten nämlich am 6. März 2019 mit anderen Zeugen um ca. 19.30 Uhr ein ungewöhnliches Objekt über der Theodor-Körner-Straße in Graz-Gaidorf. Jürgen Trieb dazu: Das mysteriöse Objekt war für ca. 5 Minuten sichtbar und schwebte völlig lautlos über dem Raum Graz. Ich habe in der kommenden Woche einen Telefontermin mit den beiden und es wird daher recht bald dann danach einen Beitrag in der Clips-Sektion zu dieser Sichtung geben und vielleicht in diesem Jahr auch noch eine weitere Live-Sendung mit den beiden UFO-Zeugen aus Knittelfeld, die auch in Graz und auch in England, überall, eigentlich überall, interessante Dinge sehen. Und Verweise auf all das hier Vorgelesene finden sich auf der Startseite von CropFM, CropFM.at. Die Ufologie und die Parapsychologie haben sich ja lange Zeit gemieden. Apporte, um die es heute vor allem gehen wird, stellen aber offenbar die Schnittmenge oder eine der Schnittmengen dieser Phänomene dar. Jemand, der genau in diesem Niemandsland seit vielen Jahrzehnten intensiv forscht und sogar den Ansatz eines physikalischen Erklärungsmodells liefern kann, beziehungsweise Burkhard Heim konnte das, Stichwort Heimsche Theorie, gibt es ja auch viele Sendungen dazu. Er ist mein heutiger Gast, Diplom-Physiker Iloprand von Ludwiger. Kurzum, ein echter Klassiker, jetzt gleich live auf CropFM. Geboren 1937 in Stettin, studierte Iloban von Ludwiger in Hamburg, Erlangen und Göttingen Physik, Chemie, Mathematik und Astronomie und erwarb 1964 an der Universität Erlangen sein Diplom als Astrophysiker. Arbeitete in der Luft- und Raumfahrtindustrie als Systemanalytiker und lernte Ende der 50er Jahre Burkhard Heim persönlich kennen und pflegte bis zu Heims Tod im Jahr 2001 eine enge Freundschaft mit dem Ausnahmewissenschaftler, Ausnahmephysiker. Wie gesagt, da gibt es einige Interviews dazu, speziell zum Thema Burkhard Heim, wo Iloban von Ludwiger natürlich ja, einer der ganz wenigen ist, der da wirklich was dazu sagen kann. Seit 2015 leitet Iloban von Ludwiger den eingetragenen Verein IGAAP, Interdisziplinäre Gesellschaft zur Analyse anormaler Phänomene, und bei mir heute live auf der Skype-Leitung. Schönen guten Abend, Herr von Ludwiger.
Guten Abend, Herr Alubaldi.
Eigentlich am Telefon, aber ich telefoniere ja auch über Skype inzwischen. Ja, freut mich wirklich sehr, dass wir diese Fortsetzung zu unserem Gespräch vom Dezember des vergangenen Jahres machen können. Ein anderer Titel könnte ja sein, Ortsversetzung in einer sechsdimensionalen Welt als Erklärung für interstellare Raumreisen. Das ist sozusagen der Untertitel zu dieser Sendung heute. Und ja, das ist wirklich eine interessante Schnittmenge zwischen der Parapsychologie, wenn man so möchte, und der klassischen Ufologie, in der Sie sich ja sehr wohl fühlen.
Sagen Sie lieber UFO-Forschung.
Ja. Ufologie ist ein Künstler. Ja. Der UFO-Forschung, ja, in der Sie seit über 50 Jahren sehr aktiv sind, und aber nicht nur dort. Also Sie kennen zum Beispiel auch das Medium Herbert Baumann, von dem wir heute Abend ausführlich sprechen werden. Und haben sich natürlich über diese Dinge auch in Kombination ihre Gedanken gemacht und sind dazu sehr interessanten Schlüssen gelangt. Vielleicht am Anfang kurz, es gab jetzt wieder mal eine Meldung von Kaliber Trieb, ich weiß nicht, ob Sie die auch erhalten haben, über die Sichtung am 6. März über Graz. Haben Sie die Bilder gesehen? Ich habe da ein Bild online gestellt. Ja, kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ich weiß nicht, ob Sie da mehr dazu schon sagen können oder wollen?
Ja, na, können und wollen. Ja, lieber nicht. Es ist noch zu früh. Ich habe sie mich jetzt vor kurzem erst angeguckt.
Okay.
Da muss ich intensiver rangehen.
Sieht interessant aus. Ich meine, könnte natürlich ein Vogel sein, aber natürlich, so wie Sie die Sichtung beschreiben, ist es definitiv kein Vogel.
Ja.
Und bin ich gespannt. Ja, ich spreche mit Ihnen nächste Woche, also mit Jürgen und Waltraud, und bin ja gespannt, was Sie mir da erzählen. Aber Sie haben ja sehr viele von Ihren, von deren Sichtungen auch bereits analysiert und bearbeitet, und das ist ja auch schon alles im Archiv nachzuhören.
Ja, aber vielleicht sollte man jetzt erstmal sagen, warum wir dann über UFOs und Apporte reden, wieso das zusammengehört und wie ich dazu gekommen bin.
So ist es.
Das ist ja zunächst etwas ungewöhnlich. Wir haben ja zunächst, als wir angefangen hatten mit wir waren eine ganz kleine Gruppe von Naturwissenschaftlern. Später weitete sich das aus. Da waren dann fünf theoretische Physiker, Physikprofessoren auch dabei, die sich dann darum gekümmert hatten, was UFOs sind. Und zuerst hat man erstmal angefangen, was gibt's da alles? Was kann man dann nicht erklären, was man am Himmel sieht? Und da blieb dann zurück Kugelblitze. Naja, zum Teil gibt's da Theorien, und es gibt die Irrlichter, die bodennah sind. Dann gibt es wieder Objekte, Lichter, die so ähnlich aussehen wie Irrlichter, aber doch in die Wolken verschwinden. Also ist doch etwas anderes und immer korreliert sind mit großen Objekten, die wir ja UFOs nennen. Die UFO-Satelliten nennen wir dann UAPs, unidentifizierbare atmosphärische Phänomene, weil sie ja ausgehen, da können und wieder angehen können, da sitzt niemand drin, das sind keine Transportgeräte. Und ja, das habe ich dann erst in diesem Buch unter feurige Zeichen aus höheren Dimensionen mal zusammengestellt und auch auseinandergehalten, damit man mal sieht, um was es da geht. Jetzt wollen wir ja wieder über Objekte sprechen, also unbekannte Flugobjekte, nicht bloß über UAPs. Und also das hatten wir damals uns erstmal, als wir angefangen hatten, 1974, alles angeschaut. Was gibt's da? Gibt's denn da wirklich Sachen, die man nicht erklären kann? Das ist auch ganz rasch, wenn man sich einliest und mit Zeugen redet und mit Radarfachleuten oder Piloten, dann ist sehr schnell klar, es gibt da was, das ist metallisch und fliegt und kann offensichtlich die Schwerkraft aufheben. Und dann hatten wir gedacht, wir müssen untersuchen, wie der Antrieb sein könnte. Gibt es dann in der allgemeinen Relativitätstheorie, in der Einstein-Theorie die Möglichkeit, Schwerkraft aufzuheben? Nein, die gibt es nicht. Denn bei Einstein ist das eingeprägt jeder Materie, die Schwerkraft, aber man kann sie nicht erzeugen, eben durch Umwandlung elektromagnetischer Felder. Das wurde immer versucht, aber es gab da eine Ausnahme und das war eben den, wie Sie schon den Herrn erwähnt haben, den Physiker Burkhard Heym. Der hatte dann versucht, im Gegensatz zu Einstein nochmal zu probieren, ob man nicht doch Elektromagnetismus irgendwie durch Gravitation und umgekehrt Gravitation in Elektromagnetismus umwandeln könnte, weil er aber ganz anders vorgegangen ist als Einstein, der also die Geometrisierung im Makrobereich durchführte. Da hat Burkhard Heym, das im Mikrobereich versucht, die Riemannsche Geometrie, die Raumkrümmung also im Allerkleinsten zu machen. Naja, also ich will da nicht weit ausholen, will bloß sagen, da kommt man dann schließlich als Unterabteilung auch auf die allgemeine Relativitätstheorie, aber man kriegt mehr raus. Man kriegt raus, was die Strukturen der Materie sind und man bekommt noch eine Beziehung zwischen Magnetismus und Gravitation. Und das ist natürlich ganz interessant, wenn nämlich festgestellt werden kann, dass sich über Magnetfelder oder elektrische Felder schwache Gravitationsfelder erzeugen ließen, dann könnte man doch vielleicht einen Gravitationsantrieb herstellen. Und da haben wir also vieles theoretisch versucht mit unseren Professoren. Experimente müssten durchgeführt werden, die waren aber dann zu teuer. Also unsere Firma, bei der ich gearbeitet hatte, war drauf und dran, schon mal ein Rotationsexperiment zu machen, wo man feststellen konnte, wenn eine Masse, die ungeladen ist, rotiert, dann erzeugt sie auch ein Magnetfeld. Also ebenso wie ein rotierendes Elektron etwa. Aber das hätte 2 Millionen D-Mark gekostet, konnte man nicht aufbringen und dann ist das eingestellt worden. Aber es ist immer noch von Interesse, wie wir in der Literatur gesehen haben, wird immer noch darauf verwiesen. Die Deutschen wollten ein Experiment machen, 85, das wurde noch 2003 geschrieben, aber man weiß nicht, was draus geworden ist. Ich erwähne das jetzt bloß, dass wir versuchen wollten, erstmal rauszukriegen, wie kann man überhaupt schwere Felder künstlich erzeugen. Aber das bedeutet einen allerersten Schritt und aus der Beobachtung der unbekannten Flugobjekte hat man also damals, weil wir noch wenig gesammelt hatten, vielleicht so einige hundert Fälle erstmal oder gelesen oder ein paar hundert Fälle, hat man gedacht, das ist die wichtigste Eigenschaft. Aber erst sehr viel später hat man dann festgestellt, dass die zweitwichtigste Eigenschaft dieser Objekte ist, dass sie vor den Augen der Zeugen verschwinden können und wieder auftauchen, an der gleichen Stelle wieder verschwinden und so weiter. Und da kommt etwas dazu, dass man auch erklären muss und schon mal merkt, mit im rein vierdimensionalen kann ja nicht ein Objekt plötzlich aus dem Raum verschwinden. Außerdem mit den Gravitationsantrieben, die man vielleicht, nachdem die Experimente dann positiv ausgefallen waren und man den vielleicht sogar nun einen Antrieb konstruiert hätte, dann käme man auch nicht so furchtbar weit, wenn man eine interstellare Raumfahrt machen will. Denn man müsste mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, das würde man schon irgendwie dann vielleicht über diesen Antrieb hinkriegen. Aber wenn man durch den Raum fliegt, dann weiß man, das hat man schon 1977 festgestellt, dann ist der interstellare Staub bei diesen hohen Geschwindigkeiten so stark und so dicht, dass bei 2/3 der Lichtgeschwindigkeit jedes Raumfahrzeug verglühen würde. Also es hat gar keinen Zweck, mit Lichtgeschwindigkeit oder Überlichtgeschwindigkeit durch den Raum zu fliegen. Da wird man verglühen, so wie es die Flugzeuge, den Flugzeugen passiert, die vielleicht mit 5- bis 7-facher Schallgeschwindigkeit in der Atmosphäre fliegen. Es gibt dann auch so hohe Temperaturen, dass man nicht in der Atmosphäre fliegen kann. So, und dann war die Überlegung, wenn die Objekte nun immer aus dem Raum verschwinden, gibt es denn so etwas überhaupt? Also für einen skeptischen Wissenschaftler, der ein eingeschränktes Weltbild hat und nicht offen ist für Neues, würde ich sagen, kann ja gar nicht sein, Energieerhaltung und so weiter. Aber in der Parapsychologie haben wir ja auch solche Phänomene, dass Objekte plötzlich in den Raum kommen oder aus dem Raum wieder verschwinden.
Die genauso angezweifelt werden natürlich von denselben Leuten.
Natürlich, das ist ja ganz klar, weil das kann ja nicht gehen, das verletzt ja das Energieprinzip. Nun sich aber hinzusetzen und zu sagen, dann stimmt irgendwas mit der Theorie nicht, dazu lässt man sich ja nicht ein. Lieber bleibt man bei dem, was man weiß und was man kennt und und wir haben dann gesagt, müssen wir doch einfach spielerisch mal rangehen und sehen, was haben wir denn hier vorliegen. Wir haben vorliegen, dass Materie aus dem Raum verschwindet. Ja, wo ist sie denn hin? Also braucht man andere Dimensionen, noch mindestens zwei andere, wo sich dann etwas aufhalten kann. Aber die Frage ist, als was hält sich das denn da auf? Und dann müsste man vielleicht einige Phänomene aus der Parapsychologie auch ernst nehmen. Nur ist es aber so, dass die Parapsychologen sich ungern mit UFO-Wissenschaften oder Forschung noch schmücken, denn sie haben ja schon genug zu tun, sich zu behaupten mit diesen paranormalen Phänomenen und müssen da die Skeptiker abwehren. Und genauso geht's uns, wenn wir ernst genommen werden wollen und sagen wollen, ja, diese Phänomene unidentifizierbaren Flugobjekte gibt es wirklich, dann darf man nicht kommen und sagen, ja, und außerdem gibt es also noch Ähnlichkeiten mit Parapsychologie, dann heißt es ja auch die Spiniale. Aber man muss ja über diese Schatten springen und sagen, lasst uns doch mal probieren und lasst doch mal nicht so uns diese Angst überwinden, von Kollegen nicht ernst genommen zu werden. Wir müssen doch diese Sachen, die es in der Welt gibt und diese Phänomene sowieso einmal zusammenführen. Die Wissenschaft baut ja hier nicht Schranken auf, das machen ja bloß die Wissenschaftler. Und Wissenschaft ist ja nicht, wo etwas mit welchem Thema man sich beschäftigt. Das sagen natürlich immer die Laien und die Kritiker, sondern Wissenschaft zeichnet sich dadurch aus, welche Methoden man anwendet, nämlich die wissenschaftlichen. Und da gehört es erstmal dazu, sich gründlich zu informieren, was natürlich die Fernsehprofessoren, wir haben ja schon darüber gesprochen, überhaupt nicht machen, weil sie ja schon wissen, was alles geben kann in der Welt und was nicht. Und da gehen wir eben anders vor. Also das bloß zur Einleitung. Jetzt sehen Sie, dass die UFO-Forschung und die parapsychologische Forschung in manchen Fällen so zusammenzulaufen scheint. Und wenn man das theoretisch anpacken will, dann ist alles recht stimmig. Bloß es reicht dann nicht mehr aus, dass man mit der Einsteinschen allgemeinen Relativitätstheorie die Sache verstehen will, da muss man eine neue Theorie schaffen.
Man braucht eine erweiterte Theorie.
Eine Erweiterung, ja.
Interessant finde ich ja diesen Schnittpunkt, also zwischen den Parawissenschaften, den sogenannten, und den der UFO-Forschung.
Ja.
Und Aporte sind ja nicht die einzige Schnittmenge, finde ich, weil eine andere äußerst erstaunliche, weiß nicht, ob wir da heute noch zu reden kommen, ich möchte es nur kurz ansprechen, äußerst erstaunliche Phänomene, die sich da zeigen, sind diese Phantome. Und wenn ich mir da jetzt anschaue, dass sich da also ganze ja, Wesen, Menschen, meistens sind das dann halt einfach Menschen, manifestieren, im Zimmer herumlaufen, teilweise ja, kann denen sogar da Puls gefühlt werden. Es ist völlig absurd. Und,
ja.
Und
das ist ja, das gehört ja eigentlich auch zu Apporten, denn unter Apporten versteht man ja etwas Apportiertes, etwas Herangeschafftes. Nee. Und das kann Eis sein im Sommer, das kann Wasser sein im Winter, das können Blumen sein, die auf einem anderen Kontinent wachsen und die ganz frisch sind. Das können Tiere sein, das können Fische sein, das ist alles passiert. Und es können Menschen sein, also das gehört mit dazu.
Aber auch verstorbene
ja
Menschen.
Colonel Alcott. Ne? Wenn ich mal da sind und so. Ja, dazu mal ein Bonmot. Ich habe das in meinem Buch hier auch erwähnt, also in dem Buch IGAP-Bericht Nummer 2, da steht dann auch drin, dass Professor Christian Schröder 1930 versucht hatte, nachdem in Ungarn, in Budapest, Lajos Papp so erfolgreich war und immer wieder Apporte brachte, Einstein zu überreden, sich doch mal die Sachen anzugucken. Und da finde ich das eigentlich ganz nett, dass Einstein, der ja nun so offen war für alles, denkt man, aber genauso verschlossen war wie unsere heutigen Fernsehprofessoren. Und vielleicht sollte ich da mal kurz lesen, was der Einstein ihm, dem Schröder, geschrieben hat, dass er nicht an einer Apportsitzung teilnehmen will. Warte mal, ich schlag mal kurz die Seite auf. Man weiß ja gar nicht, dass der Einstein da sogar angeschrieben wurde.
Der IGAP-Bericht Nummer 2 ist auch verlinkt von dieser Sendung aus. Ja. Also sehr zu empfehlen, ja. Werden wir eh noch viel darüber reden.
Also da sagt der Einstein, schreibt da am 11. September 1930, ich habe mich in zwei Fällen für eine metaphysische Darbietung interessiert, also das war Telepathie-Experimente, und habe dafür büßen müssen, indem mein Name sogleich von den betreffenden Medien für Reklamezwecke missbraucht wurde. Das muss ich umso mehr vermeiden, als ich allein diesbezüglichen Meinungen durchaus kritisch gegenüberstehe und dem Aberglauben nicht Vorschub leisten möchte. Da hat natürlich der Professor Schröder geantwortet, so unter anderem, bleibt mir völlig unverständlich, wie ein Wissenschaftler annehmen kann, dass die Erforschung der Wahrheit, wie und welche auch immer, einem Vorschuss des Aberglaubens dienen könnte. Für mich ist die Wissenschaft dadurch charakterisiert, dass er der Forschung der Wahrheit dient, ohne Rückfragen nach der Zweckmäßigkeit zu haben, und sollte er sich selbst darüber als Opfer bringen müssen. Naja, also das ist natürlich auch eine große Forderung, aber so wahrheitsliebend sind die Wissenschaftler eben nicht. Dazu zu diesen Apporten, und zwar nicht bloß zu den Apporten, sondern auch zu den Materialisationen, die einer Nielsen in Kopenhagen brachte. Der hatte ja so, also auch während kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg noch in Kopenhagen viele Sitzungen veranstaltet, und während dieser Sitzungen sind insgesamt wohl so 6000 verschiedene Persönlichkeiten kurz aufgetreten und dann wieder verschwunden. Und der Professor Lühre, Mathematikprofessor aus Göttingen, war einer der einzigen Naturwissenschaftler, der den Mut hatte, sich das mal anzusehen, Und er hatte mir dann erzählt, es ist ganz seltsam, wenn man einem Menschen gegenübersteht, der sich plötzlich dann von unten her auflöst, aber oben noch ganz ist. Ja, und er durfte durchfassen, so unter dem, dem Brustkorb da und sagt, du warst ganz kalt. Ja, und so, das ist schon seltsam. So, und jetzt, also doch bloß vorweg, ich will da nicht ins Einzelne bei den ganzen Sachen gehen, aber er hat also bestätigt, dass das da wirklich funktioniert. Da hat er Niels Bohr, den Nobelpreisträger, gefragt, ob er nicht auch sich das ansehen könnte, denn er, Lyra, würde dafür gerade stehen, dass hier kein Betrug vorliegt, das ginge gar nicht. Und da hat Niels Bohr, der ein paar Straßen weiter wohnte, gesagt, er hätte dafür, solche Sachen, gar keine Zeit und man hat noch ganz andere Aufgaben. So, dann ist Lyra zum Werner Heisenberg gegangen, auch Nobelpreisträger für Physik. Und Heisenberg hat dann ganz verständlich natürlich gesagt, mein Ruf ist so exponiert, man beobachtet alles, was ich tue, ob ich zum Skifahren gehe oder sonst wohin gehe, und ich muss zu allem eine Meinung sagen und das ist mir zu riskant. Er wird aber ein paar von seinen Studenten mal dahin schicken und sich das angucken. Gut, der ist also auch nicht hin, genauso Bangebüchse. Und dann hat er den Karl Friedrich von Weizsäcker, also den Philosophen und Physiker, Astrophysiker, gefragt, ob er dann nicht Interesse hätte.
War das nicht auch der Doktorvater von Burkhard Heim?
Ja, nicht der Doktorvater, sondern bei ihm hat, also einer, der hat beim Becker und doch auch beim Weizsäcker, ja. Promovieren wollen dann später. Und
der hat meint, das ist zu kompliziert, was er sich da vornimmt, der soll lieber was Einfacheres und so weiter.
Ja, einfach, er hat ja keine Arme und ist blind und so.
Und Heim hat dann gesagt, dann pfeift er überhaupt drauf. Ne?
Dann macht das ab für sich. Aber den hat er gefragt, er soll sich doch das mal angucken und er sagte, Weizsäcker sagte, man sollte diese Dinge nicht auf den Seziertisch der Wissenschaft bringen. Also auch ein falsch verstandener Wissenschaftsethos, denn alles, was gibt, soll doch untersucht werden. Das ist doch Aufgabe der Wissenschaft.
Aber die Dinge,
das ist hier theologisch oder sonst wie.
Ja, aber die Dinge lassen sich oft auch wirklich sehr schwer sezieren am Seziertisch der Wissenschaft. Natürlich. Also da vielleicht irgendwo kann ich das auch nachvollziehen, weil immer wenn man es fest.
Ich meine, man versteht ja gar nichts. Wie soll sowas kommen? Das ist doch eigentlich unmöglich. Also jedenfalls in unserem Weltbild, wo Bewusstsein und Geistiges völlig getrennt ist von Naturwissenschaft und eigentlich bloß das naturwissenschaftliche Gültigkeit hat. Also wir sind ja also durch das naturwissenschaftliche Weltbild so gegründet, so fest, dass wir sagen, das gibt es nur, was Wissenschaft und Naturwissenschaft feststellt und wozu es keine Theorie gibt. Ja, das kann es natürlich auch nicht geben. Das ist ausgeschlossen.
Man sieht
und
nur,
das
was
ist die, das Problem.
Ja, man sieht durch die Brille der Theorie, ne, und was in der Theorie nicht nachvollzogen werden kann, das sieht man nicht und fertig. Ich meine, interessant finde ich eben, dass sehr viele Menschen ja, zum Beispiel auch die beiden Zeugen in Knittelfeld, haben ja auch schon darüber berichtet, dass sie auch Wesenheiten sehen. Ja, es gibt Unmengen von, und ich frage mich, ist da vielleicht ein Zusammenhang zwischen diesen Phantomen, diesen sogenannten, die bei Seancen auftreten, und diesen Wesen, die ja teilweise auch, ich meine, meistens haben die dann eine ganz bestimmte Körperform, so wie diese Greys und so weiter und so fort, und dann gibt es die Reptiloiden. Also die abenteuerlichsten Körperformen, dann gibt es also insektenartige Wesen. Aber sind das tatsächlich, sind das vielleicht auch Phantome, die sich daher projizieren?
Nein, das ist ja also eins der großen Schwierigkeiten in der UFO-Forschung, nämlich das Auseinanderhalten zwischen überirdisch und außerirdisch. Ja. Weil die wenigsten UFO-Forscher, zum Beispiel Jacques Vallée, Ahnung hatten von Parapsychologie.
Kiel war zum Beispiel auch einer. Kiel war auch einer, ne? Den Sie ja auch in Ihrem Bericht Nummer 2 sehr schön gegenüberstellen, ja, mit der Heimschen Theorie und so weiter. John Albert Kiel wurde auch schon behandelt auf dieser Sendung, ja.
Ja, und das ist ja auch mit diesen Lichtphänomenen so. Also als es die UFOs noch nicht gab, also wenn ich mal sage, jetzt so in den 40er Jahren ist das dann sehr stark aufgetreten und da hat man zum ersten Mal metallische Objekte gesehen, also in großen Massen, während man 1656 über Stralsund ja auch schon ein Tenement-Kuppel gesehen hat.
Ja, ja, so alt, das Phänomen.
Aber dass sie so in Mengen kommen, das ist ja in den 40er Jahren erst gewesen. Aber davor hat man schon immer Irrlichter gesehen. Und das stand in all diesen Büchern, die von den Gelehrten im Mittelalter verfasst wurden. Ich habe hier eins von Erasmus Franziski von 1680. Da wurden Kugelblitze schon beschrieben, aber Irrlichter in jeder Menge. Das gehört also zu dem überirdischen, aber nicht außerirdischen Phänomenen. Und die Phantome und ja Gespenster und Geister, was es so gibt, was ja auch Immanuel Kant nicht abgestritten hat, dass es sowas gibt. Er hat gesagt, also jeden einzelnen Fall zweifelte er an, aber allen gemeinsam, das sind ja nun schon so viele Berichte, sagt er, muss man doch eine gewisse Art von Glaubwürdigkeit zubilligen. Also so kann man also über die Erscheinung denken, dass sie schon seit ewig die Menschen begleitet haben und es auch begleiten werden. Aber bei diesen Insassen von UFOs ist es nicht so, dass sie dasselbe sind. Nur haben sie die Möglichkeit, sie lösen sich ja nicht sofort auf, aber sie haben die Möglichkeit, durch Wände zu gehen. Also sie haben große paranormale Fähigkeiten, aber sie sind nicht irgendwie Verstorbene wie diese Erscheinung, die den Menschen schon seit Ewigkeiten begegnen.
Zu den Wissenschaftlern und diesen Phänomenen, da sollte man aber vielleicht auch den Pauli erwähnen, der ja selbst imstande war, sonderbarste Effekte.
Pauli, ja, der hatte sogar, also mit C.G. Jung hatte er ja natürlich da auch behandeln lassen, weil er keine Gefühle zeigen konnte und sich auch hat scheiden lassen, ich glaube nach einem Monat von seiner Frau. Es ging ganz rasch. Aber der war in der Lage, alle möglichen Gegenstände unbewusst kaputt zu machen. Ja.
Also, der hatte Laborverbot in
Mannheim. Ja. Und einmal ist in Göttingen da was kaputt gegangen, da sagte wieder einer, ja, da ist wahrscheinlich Pauli wieder in der Nähe.
Der Pauli-Effekt.
Und dann sagte ein anderer von diesen Mitarbeitern in Göttingen, nee, der Pauli, der besucht doch den Niels Bohr jetzt gerade. Und dann stellte sich aber raus, aber zu der Zeit, wo da in dem Göttinger Institut was ausgefallen war, ein Gerät, da hatte der gerade Station in Göttingen gemacht. War also wirklich in Göttingen. Ja, und der hatte dem C.G. Jung gesagt, dass für ihn das Interessanteste ist, dass Symbole eine physikalische Wirkung haben.
Okay.
Und das bedeutet aber, dass er ja doch etwas wusste oder konnte oder Einfluss nehmen konnte, bewusst auf Physik durch ja, symbolisches Denken beziehungsweise sowas passiert ja in der Magie, dass man da gewisse Symbole zeichnet und dann geistige Strukturen anbindet, die hier in der Welt dann irgendwas verursachen können. Also es ist eigentlich seltsam, dass einer der großen Relativitätstheoretiker sich auf solche Sachen eingelassen hat.
Kant, Sie haben ihn vorher erwähnt, hat er auch gesagt, oder hielt ja, wie Sie in Ihrem Bericht Nummer 2 von der IGAP schreiben, hielt ja nicht mathematische qualitative, und davon sprechen wir jetzt, von qualitativen Aspekten. Also er hielt Kant nämlich qualitative Weltdimensionen für wahrscheinlich, was er was Heim dann ja tatsächlich auch formell und mathematisch ausgearbeitet hat, kann man sagen, ne?
Ja, ja. Also er hat ja dann, ich suche jetzt gerade mal, wo ich das geschrieben habe, wo ich ihn zitiert habe, aber vielleicht finde ich es doch nicht so rasch.
Ich kann da auch immer in Aufzeichnungen schauen, ja. Aber gut, ist ja egal.
Also. Ja, naja, also er kam zu dem Schluss, dass höchstwahrscheinlich verschiedene Welten außer unserer äußeren noch eine irdische Sinneswelt, das ist die gäbe. Und da hat er geschrieben, jetzt habe ich es hier, ob es überhaupt andere höhere Raum- und Zeitanschauungen als unsere jetzigen gibt, vermögen wir mit Sicherheit nicht wohl festzustellen. Es ist unlogisch, die Existenz von etwas Übersinnlichem, dessen Begriff uns schon an sich nichts Geschlossenes gibt, das wir weit mehr mit unwiderlegbaren Mutmaßungen voraussetzen, als mit Wortenerklärungen abgrenzen können, beweisen zu wollen. Und dann sagt er ja, und unter Beweis können wir in aller Strenge ja bloß die Mathematik heranziehen. Und was sich nicht mathematisieren lässt, da kommt man nicht dahinter. Und so ist es ja immer noch. Wir können ja das Geistige nicht mathematisieren. Und das macht es so schwierig, da irgendwelche vernünftigen Aussagen zu machen.
Sie haben vorher erwähnt, dass zumindest zwei weitere Dimensionen, Wertevorräte, egal wie man dazu jetzt sagen möchte, existieren müssen, damit quasi Objekte sich...
Ja, allein aus der Beobachtung heraus.
Aber warum genau zwei? Warum also warum müssen zwei weitere...
Weil die eine, die eine Möglichkeit eröffnet, die Dimension, dass sich etwas ereignet, und die zweite imaginäre zusätzliche Dimension das Ziel angibt in der Zeit, wie sich dann also diese Strukturen dazu ändern. Zum Beispiel, wenn ein Tintentropfen ins Wasser fällt und man sagt, jetzt soll sich etwas ereignen, was organisierend wirkt, dass zum Beispiel das alles wieder rückgängig geht, wie so in einem rückwärts laufenden Film, dann ist es erstmal notwendig, dass sich die Tinte irgendwie zusammenzieht irgendwohin. So, das ist die eine Dimension, die das macht, oder die eine Wirkung der Dimension. Und die andere gibt dann an, wo der Tintentropfen dann wieder an die Wasseroberfläche zurückkommt. Also beides, man braucht die Möglichkeit der Organisation und die teleologische Richtung, die Zielrichtung. Sonst kann man ja von einer Organisation nicht richtig sprechen.
Und wir haben dann auch in der letzten Sendung haben wir auch die Versuche, die Sie dazu in Kloster Neuburg angestellt haben, angesprochen, die ja genau das versucht haben, also dass sich, glaube ich, Tropfen quasi wieder bilden, nachdem sie sich verteilt haben. Ne?
Ja, das war hier eine andere Sache, das war so ein schwefelartiges Gel und so, dass dann eigentlich, also ein Gel, was sich auflöst in Wasser und zwar sehr stark, dass sich dann wieder zusammengezogen hat. Ja. Das ist nicht von mir gemacht, sondern ich habe bloß den Tipp gegeben, worauf man achten sollte. Und dann hat das der, ich will den Namen ja nicht nennen, also ein Chemiker aus Graz dann gemacht.
Aha, hochspannend. Mit dem Herrn würde ich gerne mal sprechen. Ich weiß auch nicht, wer es ist, aber naja, vielleicht lässt sich
das... Ich könnte Ihnen das sagen, aber ich möchte es nicht verbreiten.
Ja, das wär wirklich interessant, weil man kann ja mal fragen, ne, ob der Herr darüber reden möchte. Also und Dr. Kusch war da ja auch irgendwo involviert und das hängt ja auch irgendwo mit den Forschungen, die er macht, zusammen. Ja. Diese Erdstelle, der hat übrigens ein neues Buch rausgebracht, allerdings diesmal über Asien und den werde ich dieses Jahr auch nochmal interviewen. Ja. Und hochspannend, also
Und ja, alles. Der war mit dabei, also war nicht mit dabei, aber der gehört zu der Forschungsgruppe.
Work in progress alles. Und die Dinge, die sich da abzeichnen, die sind ja so irre und so groß, dass es schwierig ist, sich da ranzubringen.
Ja, ja. Und deswegen sind wir eigentlich der Meinung, man muss so langsam mal wenigstens die beobachteten Phänomene ernst nehmen und dann vielleicht dann doch mal rangehen und untersuchen, denn wir sind ja hier konfrontiert mit einer fremden Intelligenz, die sowas alles schon weiß und wir dann hinterher. Und allein wenn man mitkriegt, dass diese Objekte nicht bloß diese Objekte, dass sie sich nicht auflösen können oder die Schwerkraft aufheben können, sondern dass auch die Menschen durch die Wände gehen können. Also in der Parapsychologie ist das auch bekannt von sehr wenigen. Aber wenn nun solche Phänomene überhand nehmen und diese UFO-Phänomene gehen ja nicht zurück. Nein. Ich habe ja dann immer in unseren Büchern auch diese Kurve gezeichnet, dass jeden Monat so um die 600 Objekte beobachtet werden, und zwar gemeldet werden bloß an MUFON, nicht in Asien und China und Russland und Südamerika, die haben dann ihre eigenen Zeitschriften, aber allein da. Und jeden Monat gibt es mindestens so um die 100 Fälle, in denen die Objekte den Zeugen näher als 30 Meter kommen. Und in jedem Monat landen etwa so um die 20 oder 24 Mal kurz diese Objekte und fliegen dann wieder weg. Also Kurzlandungen gibt es ganz häufig. Warum sie nicht bleiben, das ist natürlich gemein. Man möchte sie ja mal haben, einfangen und untersuchen. Aber das gehört zu diesem Phänomen. Und das geht so weiter. Es bricht nicht ab. Also müssen wir uns irgendwann doch mit der Sache beschäftigen, wenn wir nicht zu verschlossen und zu dusselig sind.
Tja, das schauen wir mal. 163 Fälle von, und das sind erstaunliche Dinge dabei, ich habe sie nur überflogen natürlich, ja, sind im IGAP Nummer 2, im Bericht der IGAP Nummer 2 aufgeführt, wo eben ein Objekt entweder plötzlich erscheint oder eben verschwindet, scheinbar ins Nichts verschwindet.
Ja.
Die These ist jetzt eben, na, das verschwindet nicht ins Nichts, das transformiert sich hoch in die Informationsebene. Was das jetzt wieder heißt, ist natürlich die nächste gute Frage. Wir werden es heute nur...
Wir können ja bloß erstmal feststellen, was beobachtet wird. Und ich wollte einfach an die verschiedenen Typen feststellen. Also wir wussten ja lange nicht, und deswegen habe ich da so eine große Literaturarbeit dann rangesetzt, ob das jedes von diesen Typen macht. Man sieht ja Teller, Dreiecke, Spindeln, Kugeln übrigens das häufigste, also metallische oder runde, leuchtende Kugeln, großen, nicht bloß die kleinen sind dann wieder UAPs, also das sind mehr atmosphärische Sachen oder jedenfalls vielleicht Satelliten, die da von diesen großen Geräten ausgesandt werden. Aber ich habe dann festgestellt, und zwar, ich will das jetzt nicht alles vorlesen, alle diese verschiedenen Typen zeigen mindestens einmal, dass sie auch vor den Augen der Zeugen ins Nichts verschwinden. Und dann haben wir natürlich früher immer gemeint, ja, die fliegen eben so schnell. Und wenn sich etwas senkrecht zur Blickrichtung in einem bestimmten Abstand mit 20 G bewegt, dann kann man es nicht mehr sehen. Manchmal ist das dann auf Videos aber noch zu verfolgen. Also wir haben hier Videos, wo noch jemand, nachdem das Objekt, als es erst gestanden hatte, plötzlich verschwunden war auf der Stelle, dachte er, noch eine Sekunde länger gefilmt hat. Und wenn man dann diese Bilder, die Einzelbilder anschaut, dann sieht man noch so einen Strich, wie der sich dann wegbewegt. Mit einer wahnsinnigen Beschleunigung von 100 G. Das kann natürlich auch und ist auch mit dabei. Aber es gibt dann wieder einen anderen Fall. Ich möchte jetzt hier mal einen Fall aus Deutschland bloß zitieren. Und zwar ist das hier in der Nähe, also hier, wo ich wohne, in Dorfen, Schwindeck bei Dorfen. Da gibt es ein Schloss. Und im November 2009, so gegen 23 Uhr, hat der Hauptzeuge aus dem Fenster geguckt und sah, dass über diesem Schloss so etwas wie ein dunkler Bus stand. Und er guckte dann riesige Fenster und etwa 100 Meter entfernt, es war die Höhe kleiner als 50 Meter, und er sah dann Gestalten da drin, und plötzlich geht es, und es ging noch ein bisschen Dampf von der Seite aus, und plötzlich war das weg. Und erstaunt, und das, und dann kam das plötzlich wieder. Und dann war es wieder weg, und das etwa so 8 bis 10 Mal. Und dann flog das Objekt ganz schnell fort. Und hier habe ich noch geschrieben, der Zeuge wurde hysterisch, schrie in der Wohnung vor Angst und erschreckte damit seine Kinder. Ich habe mit ihm gesprochen und er sagte, ja, ich konnte mich nicht mehr halten. Das hat mich überfordert, dieses Erlebnis.
Nachvollziehbar. Also,
ja, aber daran sieht man eben, es ist kein Wegfliegen, sondern es war auf der Stelle, bloß hat sich transformiert in einen anderen Raum und war dann plötzlich wieder da. Mhm. Und das, ja, so, naja, so die üblichen Sachen sind, dass die Zeugen sagen, es war da und dann ist es weg gewesen, wie wenn man Licht ausknipst. Das ist so das, was im Ausland und bei uns auch immer wieder gesagt wird. Es war da und dann auf einmal, wie wenn es gar nicht mehr ist. Oder in Jaroslawl, da in der Gegend in Russland, geht jemand auf ein gelandetes, halbkugelförmiges Objekt, das da auf der Wiese stand und weiß leuchtete, zu, ging da immer näher ran und merkte dann am ganzen Körper, dass er dann geschüttelt wurde, hatte irgendwas gesucht, was er auf das Ding werfen wollte, weil es nachts war und da eine Wiese war, hat er keinen Stein gefunden, aber er hatte eine Streichholzschachtel. Und die Streichholzschachtel wirft er dann gegen das Objekt. Das muss das Objekt mitgekriegt haben und ist plötzlich weg. Er sagt, es ist, als ob es niemals da gewesen ist. Nicht weggeflogen, es war einfach bloß weg. Und da hat er so einen Schreck gekriegt. Erst am nächsten Tag ist er wieder hingegangen, da fand er seine Streichholzschachtel und hat die Streichhölzer angeguckt. Da waren alle die Köpfe von den Streichhölzern verbrannt in der Schachtel drin. Also alles verrückte Dinge.
Jemand fragt im Chat, wie viele der UAPs, also was ja. Sie glauben, wie viele dieser UAPs automatisch gesteuert sein könnten, also ohne wirkliche Intelligenz dahinter, also autonom agieren. Man kann auch eine Intelligenz sein, aber vielleicht eine künstliche. Aber ja. können Sie da eine...
Wie viele? Aber das ist natürlich jetzt ganz schwer. Ja. Wir haben ja so also erstmal muss man die Irrlichter ausschließen. Also das, was gar nicht mit UFOs zu tun hat. Und dann gibt es ja viele Beobachtungen, zum Beispiel hier in Vaterstetten, das ist bei München eine Autobahnraststätte. Da hat jemand, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, aber es ist noch nicht so lange her, plötzlich mit seiner Freundin gesehen, dass in den Wolken es ganz hell wurde, rötlich, und in der Lücke war ein riesiger zeppelinförmiger Körper, bläulich, metallisch mit Schuppen, und dann kamen aus diesem Objekt lauter kleine Kugeln raus, gelbe Kugeln, und die spielten so um dieses große Objekt herum. Und auf einmal, also nach ein paar Minuten, sie guckten noch und beobachteten, war das Ganze weg. Da sagt er, zack, weg, hat er extra noch gesagt. Also manche Objekte führen ganz viele von diesen Kugeln aus. Man hat auch ganz viele rote Kugeln, zum Beispiel in Belgien, bei den Dreiecken festgestellt, die dann so seltsame Bewegungen machten. Ich denke da in Eupen hat das, wann war es, 1989, als die große Welle war, haben sich dann zwei rote Kugeln zur gleichen Zeit nach links und rechts wegbegeben, sind dann stehen geblieben und sind dann wieder zurückgeflogen. Und das passiert dann immer wieder. Und die Beobachter sagten, was soll das denn? Ja, also wir verstehen es ja nicht. Das ist immer alles so unlogisch. Aber es gibt Berichte, und ich habe die ja in unserem Buch, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, geschrieben, wo diese kleinen Kugeln direkt etwas tun, in die Wohnung kommen und Leute anfliegen. Dann gibt es wieder rote Kugeln, die als Waffe benutzt werden und jemanden für 20 Minuten ohnmächtig machen. Das ist schon vom Projekt Blue Book, also von den US-Militärs und Geheimdiensten untersucht worden, der Fall. Und später gab es ja einen anderen Fall, wo es direkt zu einem Luftkampf gekommen war, wo Soldaten auf diese Objekte geschossen hatten. Also das war 1977 in Georgia, ja, in Fort Benning. Und da kamen dann die Kugeln haben dann Leute genauso wie diesen Pfadfinder in Florida, also was die Air Force untersucht hat bei Blue Book, verletzt, indem die kleine Löcher so in die Haut gebrannt haben, sonst aber nichts gemacht haben. Da wurden die Soldaten ohnmächtig, und es gibt dann Berichte, wo drin steht, dass am nächsten Tag, als das gewesen war, 12 Soldaten mit Masern ins Krankenhaus gekommen sind. Und dann gibt es einen anderen Bericht, also den man auch, der dann entdeckt wurde, nachdem der Zeuge gesagt hatte, Hubschrauber haben versucht, auch dieses Objekt, diesen Teller abzuschießen, der ziemlich tief stand. Und dann kamen aus dem Kugeln raus, auf das ein Helikopter zu, und der ist dann ganz sachte so ins Trudeln gekommen. Kein Mensch ist verletzt worden, keiner ist abgestürzt, und das mit 2 Hubschraubern. Und dann gibt es den Bericht, wo den man also nachlesen kann, also der unter den Militärs ausgetauscht wurde, dass an dem bewussten Tag 2 Kugelblitze, 2 Hubschrauber da zum Absturz gebracht hätten. Also so wird das erklärt. Okay. Aber die Geschichte ist ganz anders, und die ist ganz, das, da habe ich mal einen extra Vortrag, einen ganzen Vortrag gehalten. Eine schlimme Geschichte, wenn ja, sie sich so ereignet hat. Naja.
Ja. Ja, Kugelblitze, aber Irrlichter, Orbs und andere Wirklichkeiten hieß die vergangene Sendung, wo es eben vor allem um auch ihr Buch Feurige Zeichen aus höheren Dimensionen ging. Diesmal wollen wir uns mehr auf das Thema Apporte konzentrieren. Auch das ging sich dann einfach in der letzten Sendung nicht mehr aus. Und das ist eben auch diese interessante Schnittmenge, und da sind Sie einer der wenigen, der sich da wirklich auch drüber traut und einfach links und rechts schaut und schaut, wie diese Dinge zusammenpassen, was meiner Meinung nach ausgesprochen sinnvoll ist. Und Sie kannten nicht nur Burkhard Heim sehr lange, sondern auch ein sehr begabtes Apportmedium offenbar, nämlich Herbert Baumann, der KZ-Opfer war übrigens, wie Sie auch schreiben, und den Sie auch sehr lang gekannt haben. Und da gibt es auch einen Link auf ein Paper von Ihnen und den Herrn Nahm, also von Ludwiger Nahm. Und vielleicht können wir darüber ein bisschen sprechen, über Herbert.
Weil das ja meine eigenen Erfahrungen sind.
Ja, genau.
Ich meine, man kann sonst immer viel reden, aber es ist immer besser. Man redet mit UFO-Zeugen persönlich oder mit denjenigen, die Apporte direkt kommen gesehen haben. Also der Hermann Baumann ist nicht der einzige oder nicht das einzige Apportmedium, das ich kenne. Ich habe noch 3 andere. Also ich interessiere mich ja sehr für diese Sache. Das ist so mein Hauptforschungsgebiet auf den, also im Gebiet der Parapsychologie, also Apportphänomene. Und dann kommen natürlich solche Sachen auf einen zu. Und so, deswegen ist das für mich ganz klar, sowas existiert. Aber der Hermann Baumann, von dem habe ich gehört, also der wohnte in Hamburg, habe ich zum ersten Mal gehört 1965 von Ewart Maria Körner, das war ein Schriftsteller und Parapsychologe. Und er hat mir dann, als ich dann meine Eltern in Hildesheim besuchte, da wohnte er nämlich, von dem erzählt und auch Reporter gezeigt und in einer Zeitschrift Esotera dann geschrieben, dass er an Eidestedt Stadt beeiden kann, dass er gesehen hat, wie aus dem Handballen von dem Medium so ein Stein, so ein ungeschliffener Edelstein so herauswuchs und die Wunde blieb noch und die ist dann, hat sich dann bald wieder geschlossen. Das, sowas hat er gesehen. Und dann natürlich auch gehört und gesehen, wie die Apporte kamen. Manchmal kamen die nämlich in den Raum mit einem Knall, als ob sie die Luft verdrängten plötzlich.
Und die waren auch heiß.
Ja, das ist meistens der Fall. Ja. Das habe ich also selbst auch gespürt. Na, und das hat mich dann so interessiert, dass ich ihn aufgesucht habe. Da hat er erstmal gezeigt, dass er auch Gedichte schreibt. Und 20%, sagte Körner, der auch Schriftsteller war, waren von einer sehr hohen dichterischen Qualität. Und er hat gemalt, aber in der Art und Weise wie andere Maler. Man konnte gar nicht unterscheiden. Hat nun das der Zille gemalt beispielsweise oder ist das, hat das nachgemalt? Und später hat er dann zu einem Stil gefunden, das ist fantastischer Surrealismus, das sind so märchenhafte Bilder, sehr farbig, sehr viele Formen und vor kurzem gab es eine Ausstellung in Murnau, also vor 5 Jahren, die Bilder sind da ausgestellt worden. Ich habe jetzt viele wieder zurückgeholt, weil sich schwer verkaufen lässt. Es geht ja nicht nach Schönheit der Bilder, sondern nach Bekanntheitsgrad und wo haben die Bilder mal ausgehängt und wo waren sie mal bekannt geworden. Und das können wir nicht mehr feststellen, weil seine Witwe, die auch schon über 80 ist, die Sachen nicht mehr aufbewahrt in ihrer Unterkunft, wo es jetzt ist, gemeinsames Wohnen in dem Heim. Da hat er also viele Dokumente nicht mehr rausgegeben. Na gut, also der malte eben auch und das Interessante war eben exakte Kreise oder Fünfecke, die so wie mit der Schablone gezeichnet aussahen. Aber ich war dabei, dass der diese exakten Linien und Kreise und Formen alle Freihand malte. Das, wenn man sowas weiß, dann staunt man noch sehr viel mehr über die Bilder. Aber das Wesentliche waren nun diese Apporte. Die, da kamen Blümchen, so Veilchen habe ich also damals gesehen. Und sehr viel Bruchmaterial von Halbedelsteinen. Also Halbedelsteine, die noch nicht verarbeitet waren. Manchmal auch Glas, grünes Glas von einer Bierflasche, wurde auch direkt gesagt, dass das schon hergeholt wurde. Überhaupt ist das eine schwierige Angelegenheit mit Apporten, mit dem Herholen. Jetzt bin ich mal jetzt wo bei dem Lajos Pub in Budapest. Da gab es einen Untersucher, der diese Apporte analysiert hat. Und an einem Tage, 1927, glaube ich, war das, wird ein Tabakbeutel gebracht. Und die Frau sagt, ja, dieser Tabakbeutel, der sieht so aus, als ob der einem der Nachbarn gehörte. Einem Bauern, bei dem hatte diesen leeren Tabakbeutel schon mal gesehen. Und sie gibt den wieder dem Mann zurück und sagt, den habe ich gefunden. Und der war also froh und sagt, ja, den habe ich schon vermisst. Also die Sachen werden irgendwo hergeholt, wo sie nicht mehr gebraucht werden. Aber in diesem Falle sind sie gebraucht worden. Dann gab es eine andere Sache, dass nämlich wichtige Dokumente plötzlich bei dem Cherenki Pub apportiert worden und der machte da Reklame, dieser Wissenschaftler. Auch er hätte hier Dokumente bekommen, das ist ganz wichtig, aber die Eigentümer der Dokumente, die brauche ich doch, hat ihn verklagt. Da wollte die dem anderen nicht zurückgeben. Und da hat das Gericht sich ganz toll drüber geäußert und hat gesagt, Moment, das muss ich mal nochmal lesen. Ich hoffe, ich hab's gleich. Ja, das war ja. Das Gericht erklärte, erstmal, die Dokumente mussten zurückgegeben werden, obwohl Scheringi das dann für sich als Beweis behalten wollte. Das Gericht sagte, es wäre ein gefährlicher Versuch, den metaphysischen Apport mit richterlichem Urteil zu sanktionieren. Das würde das Privateigentumsrecht ins Wanken bringen. Yeah. Ein jeder könnte nachher ein Recht auf Sachen, die ihm gehören, gegenüber dem Medium verlieren. Und zwar durch das Recht des Apports. Ja. Und da
hochinteressant.
Es wird ja auch justiziabel, die Geschichte. Wenn Apporte plötzlich irgendwo herkommen. Und das Gleiche habe ich eben auch gelesen bei einem Chinesen, der in China großes Ansehen hat und vom Verteidigungsministerium hofiert wird. Er ist an so einem Laden vorbeigegangen, sah sehr schöne Schuhe. Und plötzlich waren diese Schuhe, die er gesehen hat, in seiner Tasche. Und dann ist er verhaftet worden. Also mit den Apporten ist das so eine Sache. Ich kenne da den Heinz Melzer aus Dresden, auch Apportmedium, der ist an Juweliergeschäften vorbeigegangen, hat schönen Schmuck angeschaut, sich gewünscht, dass er diese eine Brosche dann so auch, dass er die doch mal, naja, irgendwie mal haben könnte. Dann hat sich das gleiche Ding in seiner Hand materialisiert. Das gab zweimal, die Dinge. Und es ist aber nach kurzer Zeit, soll sich das wieder aufgelöst haben, haben die Zeugen gesagt. Also man sieht, das ist eine gefährliche Sache, wenn Apporte vielleicht so von einem hohen Wert irgendwo weggeholt werden.
1935 ist das passiert und das Interessante daran finde ich eben auch, dass das Gericht ja eigentlich anerkannt hat, dass dieser Apport stattgefunden hat, ja sogar darüber hinausgehend einen Präzedenzfall schafft und sagt, und diese Apporte dürfen nicht das Eigentumsrecht überschreiben. Absolut faszinierend.
Ja.
Hört man nie was davon. Ne?
Ja, und in dem Zusammenhang ist nun Folgendes auch sehr wichtig. Apporte, das habe ich von einer anderen Stelle, glaubwürdigen Stelle, müssen immer die Erlaubnis kriegen, von wem auch immer. Das ist jetzt die Frage. Mhm. Und zwar darf ein Apport die physikalischen Gesetze in unserer Raumzeit nicht verletzen. Mhm. Und dann einer von Leuten, die Apporte bringen, hat gesagt, ja, wir müssen immer um Erlaubnis fragen, wenn wir das bringen. Also Sie sehen schon, ich spreche jetzt hier von Transpersonalitäten. Das kommt nicht von dem Medium selbst, sondern es ist eine andere Intelligenz, die das sagt. Also wir müssen immer um Erlaubnis fragen, aber wenn wir hier die Gesetze nicht durcheinander bringen, zum Beispiel, wenn man eine Blume bringt, die ja irgendjemand verloren haben kann, oder ein Bonbon oder Münzen, da kriegen wir die Erlaubnis sowieso immer, macht ja nichts kaputt, hier keine Gesetze, aber weil wir da keine Erlaubnis dazu brauchen, da können wir diese Sachen auch immer bringen. Und deswegen kenne ich also verschiedene Medien, die säckchenweise von Münzen haben, die sie einfach auf der Straße finden. Ich habe da mit einem Mathematikprofessor gesprochen, ob das Zufall sein kann. Sondern nee, bei solchen Mengen ist das kein Zufall. Oder im Winter im Schnee liegt ein Apfel da und solche Sachen. Es macht aber hier nichts kaputt und deswegen gibt es da eben viele Leute, die so Kleinigkeiten plötzlich vor sich liegen sehen. Und was Apporte sind. Ich will damit nicht unbedingt sagen, alles was ungewöhnlich ist, muss ein Apport sein. Ja. Ich will damit bloß sagen, dass es da auch Gesetze gibt, die verhindern, dass Wesentliche, also zum Beispiel Gold oder Geld oder sowas, dass das hierher kommen darf.
Ist es auch möglich, dass diese Apporte nicht nur über den Raum, sondern auch über die Zeit passieren?
Ja, das ist schwer zu sagen. Müsste eigentlich, aber ja, denn manchmal ist es so, dass etwas angekündigt wird und es kommt dann erst später. Hm. Aber ja, also wir wissen ja.
Also gerade dieser Apfel jetzt, das hat mich drauf gebracht, also dieser Apfel, der dann da liegt, könnte der aus dem vorigen Frühjahr stammen, ne?
Ach so, ja, na, meistens ist das dann von einem anderen Ort her.
Okay.
Aber es könnte, ja, das ist ja wohl leichter. Der ist ja schon da, der ist in der Welt und muss dann bloß kurz transformiert werden und wieder zurück.
Aber er könnte dann auch durch die Zeit transportiert werden und nicht nur durch den Raum, oder? Wäre das möglich?
Ach, das weiß ich nicht. möchte ich nicht spekulieren jetzt.
Es gibt... Sie haben da ja mehrere, Sie haben sich ja zum Beispiel dann vom Herrn Baumann einen Apport gewünscht und das ist ja auch
ja,
das Interessante.
Das ist das Verrückteste, ja.
Wunschapporte. Ja, und das Interessante ist eben, Sie haben jetzt nicht so sehr darauf bestanden, dass da unter Laborbedingungen irgendwelche Dinge da jetzt passieren und der festgebunden und gefesselt und ich weiß nicht, was wird und Leute ihn halten und die ihn halten, auch noch gehalten werden und hin und her. Sondern Sie haben eher das von dieser Seite angepackt, dass Sie sagen, na, Sie wünschen sich jetzt was nur sehr... Was er erstens einmal gar nicht wissen kann, dass sie sich das jetzt wünschen. Also wenn er mogeln würde, woher sollte er das so schnell herbekommen? Und da haben sie einen sehr interessanten Wunsch geäußert, nämlich so ein Blumensträußchen.
Ja.
Können Sie das ein bisschen ausführen?
Ja, also erstmal will ich dann nochmal einen Kommentar geben, dass die meisten Apportforscher, die sind darauf eben erpicht, anderen zu beweisen, dass sie das Medium stark kontrolliert haben. So, wenn das ist aber unmöglich. Sie können niemanden überzeugen, wenn sie ihm zeigen, hier ist ein Stück Holz oder eine Münze, das ist ein Apport. Das kann ja jeder sagen. Also das ist so üblich, auch zum Beispiel, wenn Sai Baba Djibouti oder Schokolade oder Bonbons für seine Anhänger da materialisiert hat. Er soll ja 15 Apporte pro Tag so im Schnitt materialisiert haben. Ja, dann oder auch ein Apfel, da habe ich mit einem gesprochen, der hat gesagt, das war so ein Heiligtum, als der Apfel kam, hat er den hingestellt, dann fing er an zu fallen, sagte, darf ich ihn hier fressen? Naja, wenn der Apport da ist, ist er, sie können dem ja nicht ansehen, was dem passiert ist und wo der wirklich herkommt, sondern sie sind dann darauf angewiesen, was ihnen der Forscher sagt. Und das wollte ich nun gerade nicht. Ich wollte jetzt endlich mal was anderes. Ich wollte etwas haben, was, wenn es gekommen ist, da ist und alle Leute noch zum Staunen bringt, wenn es schon da ist. Das habe ich also bisher noch nicht gesehen. Ist wohl auch noch sehr selten passiert. Wie hieß der denn dieser Professor? Nein, kommt jetzt. Es gab einen Physikprofessor, der hat Holzstücke gehabt. Wenn man die Holzstücke aufmacht, war in dem Holz kleine Papierröllchen drin mit ganz, ganz kleiner Schrift Texte geschrieben, philosophischer Art. Also das, oder es gab Nüsse in dem, was drin ist. Da kann man dann sehen, ja, das muss irgendwas Unnatürliches sein. Aber normalerweise kann man den Aborten nicht ansehen, was mit denen passiert ist. Bei Meilen sieht man es denen aber an. Die haben alle eine sehr große Splitterung. Und zwar so, dass ein Juwelier das gar nicht bearbeitet hätte, wenn es so viel Risse hat. Nach so ein paar kleinen Sprüngen, da hört man schon auf zu schleifen, geht gar nicht. Und hier gehen die Risse bis zur Oberfläche, dass man einen geschliffenen Quarzkristall hat, der wie ein Gewebe aussieht, ganz weiß im Innern. Und das ist etwas, was man nicht erklären kann auch. Und dann kommt das, was Sie gerade jetzt eben angedeutet hatten schon. Ich wollte etwas haben, wo andere dann später noch gucken können und sagen können, ich glaube, das geht doch gar nicht. Ich wollte nämlich Perlen zwischen Blüte und Stängel aufgezogen haben. Und das wurde dann in solchen Seancen, geht das dann meistens in Hamburg. Ich muss dazu sagen, der Baumann hat kein Geld genommen für eine Sitzung, sondern bloß einen Teller hingestellt, gesagt, ja, wer was zahlen will, der zahlt. Dafür haben wir hier die Putzfrau, die bezahlen wir dann wieder, dass dieser leere Raum, in dem das passierte, dann gesäubert wurde. Und das ist angenehm. Wenn jemand Geld nimmt, dann bin ich immer vorsichtig. So, und da hieß es dann, ja, wünsch dir was. Und ich kam also mit diesem Ansinnen. Und da hieß es dann, ja, kannst du dir nicht was Besseres wünschen, dass zum Beispiel deiner Mutter besser geht? Ja, wir richtig so verhandelt. Ich sagte, ich weiß ja nicht, was ihr alles könnt. Naja, meistens hat er in Versformen gesprochen. Und da zum Schluss hieß es dann, ja, mit dem Bärtigen da, für den ist das Sträußchen. Und da hatte ich da dieses Sträußchen so, wie es mir gewünscht hatte. Ich habe es dann in Aradit eingegossen. Kann man jetzt nicht sehen, aber in unserem Buch, also in dem IGA-Bericht, da sind die, alle diese Farbaufnahmen drin. Da sieht man das ganz gut. Da sieht man auch, dass das Stängelchen so ein bisschen angesenkt war am Stiel und an den Blüten. Und wirklich drei Korallenperlen sind zwischen Blüte und Stängel da aufgezogen.
Und das ist tatsächlich interessant. Also das ist eigentlich nicht wirklich einfach zu reproduzieren. Und das war ja auch Zweck der Übung.
Ja, oder dann kam ein andermal. Hast du einen Wunsch? Ich sagte, ja, ich saß dann 4 Meter ab. Ich wollte einen roten Stein so haben, vielleicht einen Rubin oder einen Granat, den man einfassen lassen könnte, so in einen Ring für meine Freundin damals. Das war ja so Ende der 60er Jahre. Und dann fiel mir das im Dunkeln auf den Oberschenkel. Weil es dunkel deswegen, weil man auch Lichter, farbige Lichter fotografieren konnte. Und die bildeten sich dann im Dunkeln. Das ist mir auch gelungen. Ja, und hinterher habe ich mir das angeguckt. War ein schön geschliffener. Sieht so aus wie Granat, aber wieder mit diesen komischen Einschlüssen da drin, dass mir da ein Mineraloge gesagt hatte, hier in München in der Müllerstraße, Müller in der Müllerstraße. Es ist also einer, der wirklich großer Spezialist war. Es sieht aus, als ob es ein roter Smaragd vom Himalaya wäre. Naja, also es geht nicht so sehr um den Wert, sondern es geht mir immer darum, dass man hinterher noch guckt und jeder fragt, wie haben die das denn gemacht? Kein ja. Juwelier kommt dahinter. Und wir haben ja die Sachen dann auch prüfen lassen in der Universität in Bern von Mineralogen und Chemikern. Und ja, ein andermal ist so ein geschliffener Stein gebracht worden, so ein viereckiger. Und da war dann auch so eine andere Schicht Stein drin und man sieht, dass die Facetten sich richtig angehoben haben, um Platz zu machen, als ob er ganz weich gewesen wäre, dass die andere Schicht da reinkam.
Ja, das sieht man auch Bilder im Bericht Nummer 2.
Ja.
Jemand fragt im Chat, das ist, glaube ich, eine relevante Frage, auch wenn es eine einfache Frage ist, aber hätte Baumann denn Zeit gehabt, das zu beschaffen? Nein, hätte er nicht, weil, oder? Ich meine,
Nein, das konnte er nicht, weil er dann die Sachen alle hätte dabei haben müssen.
Ja, und er wusste ja nicht, was sie sich wünschen.
Vor allem, nee, also, das ist es.
Auf diesen absurden Wunsch kommt er, also absurd,
ja.
Es ist, das kommt ja, da keiner.
Also ich, Ja, ich hatte mir, manche Sachen konnten sie nicht erfüllen. Beispielsweise, ich wollte Gestein vom Mond
ja,
haben.
Ja, das habe ich mir notiert. Warum das ja, dann, nicht?
Ja, dann haben die gesagt, wir wissen ja nicht, wie das aussieht. Das müssen wir doch erst wissen. Wir war ja keiner da. Also das war interessant.
Ja, das ist interessant, weil das sind, also diese Transpersonen haben das zu ihnen gesagt.
Ja.
Dass sie, also Baumann war in Trance, das ist ja so ähnlich wie bei Kai Mügge, der ist dann ja irgendwie weg und diese von wo auch immer sprechen dann quasi durch das Medium und diese Transpersonen vollbringen ja letztlich dann auch diese Dinge mit Hilfe des Mediums. Also
ja, also der muss bloß irgendwie anwesend sein, aber nicht sehr nah. Denken Sie daran an diesen Stein, den ich aus der Mauer geholt habe.
Ja.
Das ist ja das Allerverrückteste überhaupt, was ich in meinem Leben erlebt habe. Das habe ich in keiner Literatur gesehen. Und man denkt ja immer, man ist der Experimentator. Und dann muss man feststellen, dass die, wer immer die sind, mit einem selber experimentieren.
Ja, die von drüben machen Experimente mit uns.
Ja,
ne? Also das ist total schräg.
Ja, ich möchte einen Stein im Stein haben und dachte an einen Bernstein mit einer Münze von jetzt. So, das habe ich mir vorgestellt. Das kam nicht, aber es kam ein geschliffener Bergkristall in einer Burgmauer drin. Und zwar wurde mir das angekündigt, das war das Verrückte, in Versform. In einer Wand aus Mauerding, darin man erkennt manch lebhaft Bild, dieses ist jene, welches man schon angehangen seit vielen tausend Jahren zu fragen, wie es angefangen. Nimm also dies, was du seit ehedem besessen und halte fest, ehe du es wahrlich ganz vergessen, denn fest bestand dir deine Seele, Lichte des Geistes, himmelsgleichen Geistgedichte. Ich habe da gar nicht verstanden, was das alles bedeutet. Band aus Mauerding, hab's vergessen, hab's aber auf Tonband. Und am nächsten Tag, so um 18 Uhr im August, die Sonne schien noch auf die Ecke von der Burg Rabeneck, wo ich damals wohnte. Und da sagte das Medium, der sich Jürgen Dafe als Maler nannte und wollte immer dafür genannt werden, da sagte so, hier in der Mauer ist jetzt was drin. Ich sage, ja, wieso soll man das rausholen? Das ist ja so dieser fränkische Jurakalk gewesen, so löcherig, so ein bisschen so wie ein Schwamm aussehend. Ich sage, das kann man doch nicht machen. Doch, ich hole mir eine Picke. Jetzt geht er weg. Jetzt bin ich ganz alleine an der Mauer, kein anderer dabei. Und in dem Moment, direkt vor meinen Augen, so 30 Zentimeter, da glitzert es, die Sonne schien da auf diese Wand, glitzert es aus einem Loch heraus. Und dann habe ich mir gesagt, ach ja, nun hat man ja so viele Rohlinge schon bekommen gehabt, so an diesem Tag. Ich sagte, das müsste jetzt mal was Geschliffenes sein, vielleicht so Schild oder Wappenform. Naja, damals gab es noch keine jedenfalls billigen Videokameras, deswegen konnten wir es nicht aufnehmen. Das wäre so toll gewesen, was zu haben. Und jetzt kommt er wieder mit der Picke und ich sage, hier, guck mal, jetzt sehen wir das, wir versuchen erstmal mit so ringsrum das rauszukriegen, ging nicht. Wir mussten also wirklich die Picke nehmen und dann das rausholen, und zwar diesen Schild oder wappenförmig geschliffenen Bergkristall.
Wunderschön, also ein wunderschön geschliffener Stein, gibt es ein Bild im IGA-Bericht, und der erschien in einer Wand von Burg Rabeneck. Ich meine, das ist wirklich verrückt.
Ja,
das ist wirklich verrückt.
Mauer.
Ja, und ich meine, das muss man ihnen glauben, ne?
Es gibt nur nicht sagen, das ist bloß für mich.
Ja.
Und dann habe ich erst gemerkt, sie haben also an diesem Vortag, wer immer das ist, mir schon gesagt, dass ich mir die Form wünschen kann und dass Geist wichtiger als Materie ist.
Gab es da Ärger wegen Sachbeschädigung? Ich glaube nicht, weil...
Nein, das war ja bloß ein ganz kleines bisschen, was man rausgeholt hat.
Aber jetzt doch nochmal zurück mit der Geschichte der Apporte vom Mond. Also warum geht das dann wirklich nicht? Also was glauben Sie?
Ja, weil sie sich ja nicht, sie müssten sich ja dann erstmal hinbegeben.
Ja, aber das können sie ja tun.
Zu sehen. Nee, das, ja, 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 man denkt, vieles könnten sie, aber sie sind ja immer noch in der ganzen Ideenwelt befangen, die sie auf Erden auch schon waren. Manche Sachen kann man beispielsweise gar nicht, wenn man nach drüben geht, also ich wollte ja eigentlich jetzt gar nicht so darüber sprechen. Man kann da zum Beispiel nicht Rad fahren, wenn man es hier nicht gelernt hat. Lernt man es da drüben auch nicht. Und man bleibt so ein bisschen in dem ganzen Ideenbereich. Die Dichter bleiben Dichter.
Interessant.
Okay. Ich könnte da, also ich möchte nicht erzählen, könnte bloß privat, aber nicht öffentlich jetzt hier viel weitergehen. Mhm.
Es gab auch eine chemische Analyse von Ektoplasma, das schreiben Sie da auf Seite 139 ja. vom Bericht
ja, Nummer
2.
Ja.
Ja, was kam da denn raus dabei?
Dass das Seltsame ist, wir hatten einen, ja, sagen wir mal so, einen Ball aus Sand, feuchten Sand, den man eben noch kneten konnte, unter seinem Bett gefunden. Also er hat uns darauf aufmerksam gemacht. Und in dem war noch ein kleiner geschliffener Bergkristall drin, sehr hübsch. Und diese Plasmakugel nannte er das. Warum, weiß ich nicht. Aber die war so weich, also dass man so in der Hand so hin und her drehen konnte. Die ist steinhart geworden dann später. Und dann ist dieser Leim, der das zusammenhielt, untersucht worden. Und darüber ging es da in dieser Analyse in Bern. Und das war so ein eigenartiges, Saccharose gemischt. Ich müsste mal nochmal nachlesen, woraus es besteht. Aber doch sehr merkwürdig eben auch.
Ja, aber man konnte also tatsächlich eine chemische Analyse machen. Aha, Saccharose, ja.
Ja, ja.
Unglaublich. Medien, also Sie haben gesagt, Sie kannten vier. Auch in Graz gab es ein berühmtes Medium.
Nämlich ich kenne noch, die leben ja alle noch, ja. Mhm.
Maria Silbert in Graz.
Ja.
Ja, die gab es ja. Da. Die war aber so ausgehend des 19. Jahrhundert und Anfang 20. Und da gab es auch eine Episode am Schlossberg, den ich ja sehr liebe, was ich sehr schön finde, die Sie da ausführen. Was sind denn, können Sie über die jetzt noch leben, also Herbert Baumann ist ja 1998 verstorben, aber die anderen drei Medien, die Sie kennen, leben noch?
Ja, ach, ich könnte ja sogar sagen, der vierte ist denn der Uri Geller, der ja nun bekannt geworden ist durch sein Gabelverbiegen, hat mir ja auch gesagt, das Wichtigste sind die Apporte, die er bringt. Er hat keinen Einfluss drauf, also er kann sie nicht wünschen, genauso wenig wie der Baumann, der dann auch manchmal sagte, pass mal auf, vielleicht kriegst du da mal so ein kleines Kreuz oder irgendwas, so einen schönen Schmuckstein. Und das durfte er gar nicht, denn er konnte darüber nicht bestimmen. Und beim Geller ist es ja so seltsam, vielleicht haben Sie das gelesen bei Puharich oder Puharich in diesem Buch über Uri, wo der Ed Mitchell mit Geller zusammenkam und anderen Zeugen und da aßen sie Eis. Und dann gab es plötzlich so einen Gegenstand im Eis bei Ed Mitchell und das war eine Krawattennadel. Und die Krawattennadel hatte er in Florida am Strand verloren. Und das haben bloß die 16 Astronauten bekommen und bei ihm war so ein bisschen von der Emaille abgeplatzt und das war es bei diesem Dick auch. Woher wusste, ja der Geller ja wohl nicht, aber wer wusste, dass das verloren wurde, von wem auch verloren wurde, wo es dann hingetragen wurde, wieder zu dem Besitzer. Das sind diese Merkwürdigkeiten um Geller. Oder auch, als er in Haifa war, ist ihm ja eine Hasselblad-Kamera, die er in New York zurückgelassen hatte, plötzlich aufs Bett gefallen. Also Und man kann auch weitergehen. Einmal diesen Apport, den Sie von der Mine, anders, Kugelschreiber, den der Pugh Herridge, und das war ja ein Wissenschaftler, der ihn dann in den USA als bekannt gemacht hatte, aber bevor er ihn bekannt gemacht hatte, hat er ihn ja erst untersucht in Israel. Und dann haben sie auch mal versucht, ein Objekt aus seiner Schatulle rauszubringen. Die Schatulle war, in der Schatulle befand sich ein Kugelschreiber, der aber bearbeitet und markiert wurde von Puharich. Und dann wurde geschüttelt, so hin und her, und 20 Minuten, also nach einer Stunde haben sie es aufgegeben, und der Geller sagte, hat nicht geklappt. Denn der Kugelschreiber ist noch da geblieben, er konnte ihn nicht wegbringen, der Geller. Und Puharich hat also den Kugelschreiber aufgedreht und die Mine fehlte plötzlich. Und die Mine ist dann einige Tage später angekündigt worden, dass man die wiederfindet. Und Geller ist mit einigen Zeugen in die Wüste gefahren. Da kam also ein Licht runter und dann sagte, bleib mal hier, er geht jetzt alleine hin. Genau. Und dann kam wieder zurück mit dieser Mine. Das sind alles so irre Sachen, die in diesem Buch Uri, halte ich für eins der interessantesten Bücher des letzten Jahrhunderts, denn da sind so unglaubliche Sachen drin eben. Und die sind so unglaublich, dass der Parapsychologe Professor Hans Bender sich geweigert hat, das Vorwort für die deutsche Übersetzung zu schreiben seinerzeit. Ich habe ihn gefragt, wieso? Hat das nicht gestimmt? Doch, sagte er, aber das ist so unglaublich, dass wir zurückgeworfen werden in der parapsychologischen Forschung, denn das glaubt uns keiner. Ja, besser, es bleibt in Englisch. Und deswegen ist es nie ins Deutsche übersetzt worden.
Ja, zum Hans Bender komme ich gleich. Mir ist jetzt das interessant, oder eine lustige Episode, die mir in den 90er Jahren persönlich mal passiert ist. Und zwar, ich hatte da so eine geschliffene Glasrondelle im Prinzip, ja. Das, man nannte das damals so Tachyonzelle, aber das war so ein Talisman, egal. Und die lag da auf meinem Bett eigentlich. Und dann will ich die holen und wusste, die liegt da. Ja, aber sie war aber nicht da. Und dann gehe ich und denke mir, weiß genau, ich habe dann genau aufs Bett geschaut, überall, wo ist die? Na, ist nicht da. Geh dann raus, mach irgendwas anderes, komm zurück und da liegt sie. Und da rätsel ich, also ich habe mir damals gedacht, ja, ich meine, ich habe mich schon auch in den 90ern mit solchen Dingen eben beschäftigt, aber ich konnte nicht glauben, dass die dann einfach verschwunden ist und dann wieder aufgetaucht ist, warum auch? Und mir doch, da irgendwas.
Das gibt's häufig.
Ja, also ich bin mir inzwischen nicht mehr so sicher, weil es war wirklich, ich habe genau auf die Stelle gestarrt, wo es war, habe das dann nicht berührt. Also es kann ja nicht sein, dass man dann aus dem Ärmel rausgefallen ist. Also bin dann weggegangen, komm zurück und da liegt sie. Also das ist was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist und ist mir jetzt eingefallen. Habe ich auch noch nie erzählt, glaube ich, auf Sendung. Das ist vielleicht einer der, also ich habe noch nie wirklich ein eindeutiges UFO oder irgendwo, also ein wirklich unidentifizierbares Objekt gesehen. Ich habe ein paar Dinge, wo ich mir nicht ganz sicher bin, aber das war vielleicht ein Erlebnis, wo ich sage, okay, vielleicht war das Ding einfach kurz aus der Raumzeit verschwunden. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich sage nicht, dass es so war, aber...
Das kann wohl so sein. Aber das Seltsame ist ja auch beim Geller, kommen wir nochmal zurück, dem ist es öfters passiert, wenn er irgendwas verbiegen wollte, einen Löffel verbiegen wollte, dann ist es, und es gelangt nicht so richtig, dann ist es passiert, dass der Löffel weg war. Ja. Das heißt, die Energie, wir sagen dazu Aktivitätenströme, die er mobilisiert hat und auf dieses Ding projiziert hat, wirkten so, dass es hier zu einer Transformation dieses Dingens zu einer Idee wurde. Das ist so ähnlich wie, ich weiß jetzt, über die Chinesen müsste man jetzt ja reden, was die chinesischen Mädchen auch berichtet haben. Es gibt ja ganz wenige bloß, die wirklich Apporte willentlich beeinflussen oder herstellen können. Dazu gehören die chinesischen Mädchen, diese zwei Wollen wir darüber sprechen, oder?
Ja, ich habe mir das auch notiert und ich hatte da auch mal Arthur Straubinger, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das was sagt, der hat mal über Lichtnahrung sehr interessant, der hat ziemlich viel Wellen vor allem in Österreich geschlagen. Und den hatte ich mal auch dann zu Gast, der hatte da über 200 Stunden Material für diesen Film ursprünglich. Unter anderem war er in China und konnte dort selbst, und ihm wurden Filme vorgeführt, wo derartige Dinge dann zu sehen waren. Also wo Dinge dann also durch das Glas, durch eine Glaskuppel durch herausgeholt wurden, glaube ich. Kann man nachhören, ist also das zweite Interview mit Arthur Straubinger. Also die Chinesen in den 80ern waren das schon. Die sind da wirklich durch Schulen gefahren, beziehungsweise die haben wirklich Recruiting gemacht.
Also und zwar vom Verteidigungsministerium.
Ja, in Russland.
Nicht die Wissenschaftler.
Ja, genau. In Russland ist das, glaube ich, auch passiert. Irgendwo habe ich das jetzt im Hinterkopf. Aber die sind also wirklich durch die Schulen gefahren und eines von 1000 Kindern zeigte dann eben wirklich, also das ist natürlich selten, aber wenn es dann passierte, dann offenbar.
Die wurden eingesammelt, kamen auf eine Sonderschule und von diesen Zweien ist ja dann berichtet worden, Naturmagazin, so ist die Übersetzung. Das ist ein wissenschaftliches Magazin.
Chinesisches Nature.
Also 12 Autoren haben sich dann gegenseitig versteckt hintereinander. Leute vom Verteidigungsministerium, Physikprofessoren, Mediziner, Zauberkünstler und die Medien auch. Also 12 Autoren, das ist schon was Besonderes. Und man kann natürlich sagen, dass die lügen alle, aber es ist doch etwas unwahrscheinlicher. Dann glaube ich wohl eher, dass die was Seltsames gesehen haben. Die beiden Mädchen zwischen 8 und 12 Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr wie alt im Einzelnen, die kriegten kleine Dosen, also so Kodak-Döschen, in denen man kleine Minisender getan hat. Und da wurde das Ganze versiegelt. Sie haben es einmal in ihre Tasche getan und dann die Sendeleistung wurde aufgezeichnet auf dem Oszillographen. Plötzlich ging die weg und dann sagte sie, ja, jetzt ist das nicht mehr in der Tasche. Hat man nachgeguckt, es war dann nicht mehr da. Und in dieser Dose war dieser Minisender nicht mehr da. Der hat sich dann in irgendwelchen anderen Zimmern angefunden. Und da hat ihm dieses Mädchen gesagt, also einmal war es so, dass sie diesen Minisender immer in dieser Dose geschüttelt hat, sodass man auch hören konnte, plötzlich, dass da immer noch was Klick, 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 Klick noch immer vorhanden war. Und da war dieses Klick, Klick weg, die Sendeleistung war weg und sie sagte, jetzt ist es in meinem Gehirn, jetzt ist es in meinem Kopf und als Idee. Und das ist sehr wesentlich. Und dann sagt sie, und jetzt flattert es rüber zum anderen Ort da. Und das andere Mädchen konnte das auch sehen. Das ist auch noch interessant. Und dann hat es sich woanders wieder materialisiert. Das heißt, die Sendeleistung ging wieder an. Und dann hat man ein bisschen rumgesucht und hat es dann irgendwo wieder gefunden, den Minisender. Dann haben sie Experimente gemacht mit einer Damenarmbanduhr, die auch plötzlich verschwunden war. Aber man hat festgestellt, der Gang war so, als ob sie im Raum geblieben wäre. Und dann hat man Fotopapier in die Dosen getan. Und als das weg war und nachher sich wieder woanders materialisiert hatte, hat man gesehen, dass es nicht belichtet war. Also solche Experimente kamen, dann hat man was mit Käfern gemacht und die waren aber weiterhin, nachdem sie abortiert wurden, wieder sehr lebendig und aktiv. Und diese Experimente sind nachher eingestellt worden, weil wohl der Regierung das auch mit der Qigong-Bewegung zu mulmig wurde. Das ist ja auch die Qigong, da kamen ja die Leute her, die auch solche Phänomene konnten. Das war der Ideologie dann zuwider, der chinesischen. Jetzt ist es wieder mal verboten worden. Aber sie haben das damals mal wirklich seriös durchgeführt, als der Westen von diesen Experimenten noch gar nichts wusste.
Naja, es ist natürlich, das hat natürlich auch militärische Anwendungen. Wenn man es verlässlich machen kann, das ist immer das Problem. Das ist auch das Problem bei Remote-Viewing natürlich, ne?
Ja, aber da sind die Amerikaner ja pragmatisch. Die haben ja gesagt, wenn der Geller das kann, was behauptet wird, na gut, dann soll er es uns mal zeigen. Dann haben sie festgestellt, ja, ich habe mit so einem gesprochen, mit dem Dr. John Alexander, der für die CIA gearbeitet hat, und der Dr. Patoff. Und die haben gesagt, ja, dann haben wir festgestellt, der kann das, was er sagt. Und dann haben die ihn für Geheimdienstaktivitäten benutzt. Darüber ist es, glaube ich, 2015 von der BBC in Film gedreht worden. Das geheime Leben des Uri Geller.
Man hat ihn ja auch mal gefragt, ja, wenn er das alles kann und so Dinge vorhersehen kann und finden kann, warum ist er dann nicht reich? Und seine Antwort war, ich bin reich.
Ist er ja.
Ja, genau.
Ja, weil aber, er aber nicht.
Für Ölfirmen hat er auch gearbeitet. Ne?
Ja, eben, ja. Ja, bloß es gibt sehr viele, die immer noch zweifeln, da geht das denn, da kann
der, ja, gut, das
war
ist,
denn der nicht bloß ein Zauberkünstler?
Ja, ja, gut, aber es, er hat ja auch komische Sachen auch gemacht, ne? Aber vielleicht sogar als Deckung. Egal, ich will da gleich spekulieren.
Naja, nicht als Deckung. Das ist, also wenn einer angestellt ist, also es war ja dann mal da, ich weiß nicht, war das in Jerusalem oder ich weiß, in Tel Aviv. Jedenfalls wird da angestellt, dass er da irgendwie jeden Abend Sachen verbiegt oder Uhren anhält. Wenn das aber nicht klappen sollte, dann sind ja die Besucher sauer. Und das hat schon immer gegeben.
Nee.
Bei den Medien,
nee.
Nicht also die Medien, die Psychogenese fabrizieren wollten oder Lichterscheinung oder Materialisation, haben sich immer irgendwie, also nicht alle, aber doch einige, von denen man das weiß, vergewissert, wenn es nun mal nicht klappt und da kommt nichts und die Leute haben aber bezahlt, dann muss man irgendwas dabei haben, dass man dann vielleicht doch noch irgendwie nachhelfen kann, sonst sind die Leute ja sauer und wollen das Geld wieder zurück.
Ja, jemand fragt, ja, ist ein Problem, auf jeden Fall. Jemand fragt im Chat, frag doch mal bitte Herrn Ludwiger, was er von Chico Xavier, ein brasilianisches Medium hält. Chico Xavier.
Ich kenne auf, also im Internet ist da was gezeigt worden. Nur ist es so, wenn ich die Leute nicht selber kenne, dann möchte ich mich dazu nicht äußern.
Ja. Ein Herr, den ich jetzt einige Male zu Gast hatte, und also das Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, Spiritismus und Seancen, das ist für mich etwas, das sich in den letzten Jahren erst entwickelt hat. Natürlich auch irgendwo, ja, inspiriert durch Ihre Bücher und dann auch durch Interviews mit Kai Mügge. Den Carsten Dresbach hat...
Der nimmt Geld.
Ja, der nimmt Geld. Und da gibt es halt auch den Herrn Nahm, der eben sagt, dass manche der Licht- und Ektoplasma-Phänomene, glaubt er, sind dann quasi Fälschungen.
Also ja, das kann ich also...
Das behauptet.
Kann ich also beipflichten, denn wenn einer Geld nimmt... Ich habe ja gehört, erst von 35 und von 200, dann ist das nicht seriös. Also von vornherein nicht.
Aber Leben muss man halt auch für irgendwas, aber okay. Aber das Interessante ist eben dann, dass also auch Nahm durchaus anerkennt, dass er auch echte Phänomene hervorbringen kann, aber dann eben auch manchmal, zumindest sagt das
Michael Nahm. Ja, das ist ja Michael das Problem.
Nahm,
ja. Dass sie sagen, ich kann doch die Leute nicht enttäuschen, die wollen doch dann sehen, jetzt haben sie was bezahlt.
Und eine Sache, die ich total erstaunlich finde, ist also, wo diese Steine aus den Augen fallen. Und da im Vorgespräch, jetzt haben Sie mir gesagt, das hätte
ja,
also...
Nee, das hat der Michael Nahm, der hat das selber vorgeführt. Ja, nee, das kann er.
Das haben Sie also gesehen?
Steine, so schöne, also müssen aber... Darf nicht kantig und scharf sein, die Ecken.
Ja.
Sondern ein bisschen abgerundet. Das kann man unter den Augensack dann bringen und da kann das auch wieder rausholen.
Und Sie wissen, dass Herr Nahm keine parapsychischen Fähigkeiten hat?
Nee, das weiß ich, ja.
Okay. Ja, aber woher will man...
Da okay. ist er jetzt in Freiburg am Institut. Ne?
Gut, also ja. Sie sagen, das kann man fälschen. Jetzt gut, beim Kai Müge sind es dann aber oft bis zu 2 oder ich glaube sogar 3, weil da gibt es Videos online, die aus zumindest einem Auge fallen, und zwar hintereinander. Das ist auch, haben Sie das auch schon gesehen, dass jemand zu 3 solcher Dinge, weil da gibt es ein Video, wo er das macht, und was ich auch sehr interessant finde, und ich möchte jetzt niemanden verteidigen, aber ich möchte auf keinen Fall jemanden angreifen, ja?
Weil,
ja? Sie auch nicht. Es geht ja nur um.
Ja, genau, ich glaube auch, dass er was kann, ja.
Hm? Glaube ich auch.
Es stand ja im Journal of Scientific Exploration, stand ja was drin, also da vom Stephen Broad. Ich hörte, er war ja auch Zeuge. Aber es ist mir immer mulmig, wenn da Geld dafür genommen wird,
okay,
dann muss man auf die sichere Seite gehen und sich ein bisschen Tricks überlegen.
Ist schon klar.
Das ist doch menschlich.
Ja, leider. Vor allem auch, weil eben die Zuseher dann vielleicht empört reagieren.
Naja, denn er produziert sich ja nicht vor Wissenschaftlern, sondern vor normalen Menschen, die was geboten
haben. Die lange Zeit, also ich hatte, und ich muss das auch sagen, ich hatte jetzt bereits 5 Leute, die mir selbst sagten, sie waren dort, inspiriert durch die Sendung, und können bezeugen, dass diese Dinge passieren. Einer war sogar so mutig und hat mir das unter seinem vollen Namen online, also hat mir das erzählt, und ich konnte das aufnehmen, und das ist jetzt in der Clips-Sektion. Und der sagte auch, dass also quasi vor seinen Augen ein Lichtblitz und dann ist ein Stein runtergefallen. Ja? Also wo man kaum fälschen kann. Und dann, was ich eben auch wirklich sehr erstaunlich finde, dieses Video, wo man dann sieht, wie ihm, ich glaube, also 2 auf jeden Fall, aber ich glaube, es sind sogar 3 Steine hintereinander aus einem Auge fallen, und diese Steine sind aber geschliffen. Das heißt, die sind nicht so rund.
Ja.
Und dann auch interessant, wie gesagt, es ist einfach nur jetzt Beobachtungen. Ja, ich kann ja nicht behaupten, dass jemand, ich meine, ich finde das alles völlig unglaublich, okay? Aber nur,
und deswegen ist es schade, dass das nicht bei Wissenschaftlern im Institut untersucht wird, sondern dass er damit eben sein Geld verdient. Und deswegen möchte ich eigentlich nicht viel darüber sagen.
Ja, nur noch eines, also was ich eben auch interessant finde, ist, da bildet sich wirklich so im Tränen, sagt, bildet sich da fast ein bisschen Flüssigkeit, und es sieht aus, als ob aus dieser Flüssigkeit dann diese Edelsteine sich manifestieren. Also es ist erstaunlich, man sollte sich diese Videos auch ansehen, aber wie gesagt, ich kann es natürlich auch nachvollziehen, wenn solche Leute sagen, na, das muss gefälscht sein, das kann ja nicht sein.
Nein, das ist nicht so, denn er war der Michael Nahmer war ja sein Freund. Und er hat dann bloß sich gewundert, dass er dann so kleine Lämpchen kaufen musste, dass es dann sich beschafft hat, dass wenn die Lichter mal nicht kommen, dass diese Sachen dann einspringen sollten. Oder dass er
sich dann so
Watte besorgt hat, die wie Ektoplasma aussah, muss man ja eigentlich nicht. Und
das sagt er.
Naja, aber gut, also ich habe ja meine Erfahrung und ich gucke mehr dahin, was die Apporte dann auszeichnet, wenn sie da sind.
Ja.
Aber und nicht, wenn mir einer erzählt, wie sie gekommen sind. Ja, das ist auch interessant, aber das ist ja das, was ich habe und was in der Wissenschaft noch bis dahin nicht gegeben hat.
Mit Kai Müge haben Sie aber jetzt persönlich noch nie gearbeitet.
Nein.
Okay, schade.
Wenn einer Geld nimmt, arbeitet, kann man ja nicht mit ihm arbeiten.
Okay.
Ich muss ja nichts bezahlen dann.
Ja, gut, okay. Was sind jetzt die anderen Medien, die Sie jetzt kennen, die noch leben?
Ja, wie umschreibe ich das? Ich kann ja nicht sagen.
Also die wollen nicht genannt werden.
Ich kann ja nicht so drauf losreden.
Also die wollen nicht namentlich genannt werden.
In der Öffentlichkeit, das kann man doch nicht machen.
Ja, okay.
Klar, ich könnte Ihnen das persönlich sagen, ja.
Okay.
Ich kann bloß sagen, dass vor einer Woche eine Dame, die ich gut kenne, deren Mutter gestorben war, dass die Nacht gehört hat, wie es klapperte und klirrte, und dann am nächsten Tag hat sie eine Kugel aus Mondstein gefunden, die sie nie hatte und nie besessen hatte, und die lag da. Das ist so das eine. Dann die andere Dame findet ständig Münzen, und also das. Und dann eine andere Dame, die hat also Schmucksteine gebracht, und als ich ihr mal ein Apport zeigen wollte, wir saßen zusammen und machte gerade diese kleine Schachtel auf, diese kleine Dose, da fiel mir ein geschliffener Stein entgegen, den ich nicht da drin hatte, aber in ihrer Gegenwart sich materialisiert hatte. Wie das überhaupt ist mit dem Materialisieren. Manchmal, also als ich auf der Burg war, da habe ich ja mal gesehen, dass so grüne Glasscherben, also ganz kleine, feine, sich bildeten, so in 30 Zentimeter Höhe, und zu Boden fiel. Ich sah das richtig. Und dann haben wir uns gewundert. Es war wie wenn Schnee oder Regen fiel. Langsam fiel immer wieder dieses grüne Zeug runter. Und dann sag ich, wo kommt denn das her? Ja, das ist von so einer kaputten Flasche, wo wir doch da spazieren gegangen waren. Da gab's, hat er auch diese Bierflasche gesehen, aber jetzt nun ganz fein zerlegt. Das ist zwar ganz interessant für denjenigen, der das anguckt, aber die wichtigen Sachen sind doch die, die ich habe, und an denen man noch sehen kann, dass es sowas gar nicht herzustellen gibt. Noch etwas anderes ist, bei dem John Stafe bzw. Hermann Baumann in Hamburg passiert. Er geht mit seiner Frau und der Freundin von seiner Frau, also zu dritt, in ein großes Kaufhaus, und plötzlich schreit er los und Verkäufer kommen angerannt und der hält sich immer so am Rücken. Da ist was, oh, das tut ja so weh. Und so ist ein Vogel reingeflogen in sein Hemd im Nacken. Und keiner sieht, was ihn da bedrängt. Aber seine Frau zieht ihm das Hemd dann so über den Kopf, und dann fällt ein ziemlich großer, so 5-6 Zentimeter großer Kristall runter, der ganz heiß ist. Und jetzt gucken natürlich die Leute alle, und auch die Kunden, die da im Laden waren, gucken alle nach oben, und jeder sagt, das kann, wo ist das hergekommen, die Verkäufer? Bei uns, von uns ist das nicht, das ist alles heil, da kommt kein Glas runter. Ja, und dann hat er das in einem Taschentuch von einer Hand in die andere genommen, bis es etwas kühler war, und dann eingepackt. Und das ist dann einer von ganz wertvollen Steinen nachher gewesen.
Interessant. Frage von einem Hörer, glaube ich.
Ja.
Ist der Eindruck richtig, dass bei Apporten überproportional häufig Edelsteine oder Halbedelsteine, also kristalline Strukturen, erscheinen?
Ja.
Und dann eine Nachfrage noch. Könnte es wegen dem hohen Organisationsgrad kristalliner Strukturen einen Zusammenhang zur Heimschen Theorie geben? Die Frage finde ich sehr spannend.
Ja, da müssen wir gleich mal ran. Also nicht von der Art der Apporte. Ich glaube, das hat mehr eine Bedeutung, so in persönlicher Art. Wenn er zum Beispiel ein Platinkreuz mit lauter Brillanten bekommt, die natürlich auch wieder immer diese Sprünge drin haben, oder ein Alexandrit, der auch so teuer ist wie ein Diamant, der dann einem Herrn gegeben wird, dem Dr. Östergaard aus London, dann ist das mehr so eine Art Wertschätzung, aber nicht, dass das besonders gut geht. Dann müssten ja dann immer wieder tolle, schöne Steine kriegen. Und das wohl nicht. Aber die Beziehung zur Heimschen Theorie müssen wir jetzt ja langsamer angehen. Ich habe mich natürlich gefragt, wo geht das, wie kommt sowas zustande? Und da ist die Möglichkeit, in der Heimschen Theorie zu suchen. Muss nicht unbedingt Heimschen Theorie sein, kann auch die von Penrose und Chen sein, also die auch eine sechsdimensionale Theorie haben. Also es geht um das Sechsdimensionale, dass die fünfte Dimension etwas Organisierendes und wir sagten es ja schon, die sechste etwas Zielgerichtetes ist in der Zeit, wie die Organisation sich aufbaut. Wenn man jetzt rein physikalisch versucht, das anzugehen, dann muss man sagen, welche Wechselwirkung gibt es denn in der Heimschen Theorie noch, außer der elektrodynamischen oder elektromagnetischen Wechselwirkung, der starken und der schwachen. Es gibt dann noch eine andere, nämlich in den X5 und X6, was hier gar nicht ankommt normalerweise. Das sind Aktivitätenströme, die Ideen tragen. Also das ist hier etwas ganz Neues, aber etwas, was dann auch die Parapsychologie mit der Physik verbindet, später mal, wenn man das alles gut durchdenkt. Die einzelnen Schritte in X5, das sind Schritte einer negativen Entropie bzw. positive Entelechie. Also die Entelechie beschreibt Organisationsgrade in X5, wo man kann es mal am besten an belebten Systemen zeigen, wo sich dann aus Makromolekülen den ersten Organismen die Lebewesen bilden bis hin zum Menschen und dann noch die jetzt geht's weiter, da hat man dann nichts Physikalisches, sondern etwas Psychologisches, nämlich da, wo die soziopsychologische Vernetzung der Lebewesen stattfindet, denken Sie an so Bienenvölker, das ist ja etwas Psychologisches. Und man muss nun immer, wenn man die X5 Skalierung hochgeht, immer in höhere Bereiche zunehmender Zweckmäßigkeit, muss man immer sehen, was ist denn nur zweckmäßig? Also am einfachsten lässt sich das bei den Lebewesen bis zum Menschen durchziehen im BIOS, aber wo es dann in die Psyche weitergeht, das ist ja dann alles nicht mehr irgendwie physikalisch, sondern das ist ja jetzt etwas Qualitatives. Jetzt geht das, diese Stufen gehen in der Qualität, in der Zweckmäßigkeit weiter in diese X5-Bereiche hoch. Und beim Heim ist es nun so, dass er sagt, und zwischen diesen einzelnen Stufen, er nennt die Metroplex-Stufen, naja, das sind so, das sind Terminus technicus, da wollen wir nicht drauf eingehen.
Metroplex-Totalitäten,
glaube ich. Ja, das sind diese Organisationsstufen. Ja. Dazwischen laufen Aktivitätenströme, bestehend eben aus X5 und X6. Und wenn die in den Raum kommen, also jetzt wirklich den Raum berühren, normalerweise ist das ja nicht der Fall, dann tauchen die hier als Gravitonen auf, mit der Eigenschaft, Statistiken zu verändern. Und zwar, normalerweise sind ja die quantenmechanischen Wahrscheinlichkeiten so, dass sie einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, so zum Beispiel der Gauss-Verteilung, so entsprechen. Und diese Wahrscheinlichkeiten, die eigentlich unsere ganze Welt so ausmachen und ja kaum geändert werden, die lassen sich durch die Einwirkung von diesen Aktivitätenströmen verschieben. Und zwar zu ganz unwahrscheinlichen Sachen. Und zwar aus je höheren X5-Bereichen oder Metroplex-Totalitäten, die kommen, umso mehr kann man die Statistiken zu Unwahrscheinlichen hin verschieben. Und also die Wahrscheinlichkeit im Integral bleibt immer 1, aber es verschiebt sich so hin, dass jetzt ganz unwahrscheinliche Zustände entstehen. Also paranormale Sachen, ne? Weil sie ja nicht normal sind, plötzlich auftreten können. Und das ist die Möglichkeit, und X6 was ja immer mit X5 zusammenkommt, gibt dann an, was es denn tun soll. Wo es denn hin? Was soll denn eigentlich kommen? Soll es eine Energie werden? Oder soll sich irgendwas bewegen oder was auch immer? Und das kommt von diesen Sachen hier. Und Heim hat auch, weil er ja die innere Struktur von Elementarteilchen, wo die anderen, also die Stringtheoretiker meinen, Teilchen sind so Punkte oder Strings, so kleine Fäden, die schwingen, hat er gesagt, dass Teilchen haben eine ganz komplizierte innere Struktur. Und wenn er das beschreiben kann, dann sagt er, bei den geladenen Teilchen, nicht Elektronen nur, da gibt es Strukturanteile, die sich abspalten lassen. Und zwar die Strukturanteile, die sind Photonen. Bei ungeladenen sind keine Photonen angekoppelt, sondern diese Aktivitätenströme. Genauso wie man von einem Elektron, was abgebremst wird, Röntgenstrahlen erzeugen kann. Das sind diese Strukturanteile, die elektromagnetischen Wellen. So kann man von einem Neutron oder einem neutralen Teilchen den Strukturanteil Aktivitätenströme abspalten. Und da muss man hin, das soll in der Physik gesucht werden. Und das ist nicht so einfach, denn ein einzelnes Neutron kann man dafür nicht benutzen, sondern man muss schon eine gewisse Struktur in diesen neutralen Teilchen suchen. Und da hat er immer lange überlegt, ob das in der DNA irgendwo zu finden ist, bis man ihm dann mal auf die Sprünge geholfen hat und gesagt hat, es gibt doch aber Transurane, also Teilchen, die eine ganz bestimmte Organisation haben, so wie abgesättigte Schalen im Atom haben, gibt es die auch im Atomkern. Und bei bestimmten Ordnungszahlen, so 114 bis 117, da sind dann Teilchen wieder stabil. Und von denen, da müsste man also diesen Strukturanteil der Aktivitätsströme rausholen. Also das ist so das Ziel in der Physik.
Das ist sehr interessant, weil 114 bis 117, haben Sie gesagt, da fällt auch das berühmte Element 115 hinein, von dem ja Bob Lazar schon 1989 oder so gesprochen hat. Und mittlerweile hat man ja auch geringste Mengen von diesem Element, wo es ja stabile Inseln gibt, also stabile Isotope, konnte man ja sogar jetzt erzeugen, glaube ich.
Einzelteilchen, ne? Ja, also natürlich keine, nicht ein paar Milligramm, sondern bloß mal einzelne.
Aber Lazar soll ja angeblich weg rausgeschmuggelt haben aus dem Labor.
Weiß man nicht, kann sein. Aber ich will da wieder zurückkommen. So, wenn man die jetzt hat und wenn man mit diesen Aktivitätenströmen auf ein Objekt im Raum einwirken lässt, und zwar mit einer ganz zunehmenden Geschwindigkeit. Wenn das plötzlich ganz schnell geht, dann verschwindet das im Raum, aus dem Raum, im sechsdimensionalen, also aus dem dreidimensionalen verschwindet. Es wird dann etwas anderes in den Parallelräumen da, wo es dann hin verschwunden ist. Und zwar kann man das in einer Lorentz-Transformation, also genau wie in der speziellen Relativitätstheorie auch annehmen. Als Beispiel, wenn ein Objekt, das kann es nicht, aber wenn es jetzt mal mit Lichtgeschwindigkeit sich bewegen würde, dann würde es eine Dimension verloren haben, nämlich die in Ausbreitung der Geschwindigkeit Richtung. Wenn jetzt auf ein Objekt die Aktivitätenströme wirken, dann verliert es bei dieser bestimmten Geschwindigkeit der Einwirkung der Aktivitätenströme, verliert es alle drei Raumrichtungen.
Ja, das ist das wirklich heißt, faszinierend.
Dann weg. Das muss man allerdings durchrechnen und das habe ich mal gemacht und habe es mal vorgetragen da in Berlin am Detail letzten Jahr.
Ich werde es mal mit meinen Worten versuchen zu wiederholen. Vielleicht wird es dann auch mal ein bisschen verständlicher für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, Sie haben ja schon das Beispiel genannt, also wenn jetzt ein Objekt bis an die Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wird, und zwar im dreidimensionalen Raum, ganz normal sozusagen unter Anführungszeichen, dann würde es zum Beispiel die Koordinate verlieren, in diese Richtung es sich bewegt. Das heißt, es würde ganz flach werden. Ja? Es würde unendlich flach werden. Es würde zu einer Fläche, also eine Kugel würde zu einer Fläche, zu einem Kreis werden, mit quasi zu einer Scheibe mit null Dicke oder unendlich dünn. Und in dieselbe Denke jetzt angewandt auf eine Bewegung nicht im Raum, sondern entlang, und das ist wirklich sehr schwer zu verstehen oder nachzuvollziehen, da muss man ein bisschen drüber meditieren. Jetzt eine Bewegung entlang dieser Organisationsachse, das heißt, der Grad der Organisation dieses Objektes verändert sich.
Der nimmt dann so rasch zu. Ja. Sie können, die Schwierigkeit liegt darin, dass Sie die physikalisch nicht packen können. Sie können es auch kaum richtig vorstellen, was das ist. Was ist denn eine organisatorische Bewertung, sagen wir mal, von so einem von einer Bleikugel? Was ist denn plötzlich
Sie nehmen an der? Sie bringen da das Beispiel eines Tempels, der ihm langsam verfällt. Ja, das heißt, die Organisationsstruktur eines Tempels, der vor 4000 Jahren gebaut wurde, nimmt eben über die Zeit dann auch ab.
Und da kann man es verstehen, ja.
Und wenn man so einen Strahl darauf richten würde, dann kann man sich vorstellen, würde der plötzlich wieder sich zurückentwickeln und plötzlich wieder erstrahlt dastehen wie eh und je, als man ihn gebaut hätte. Und so, das ist also was ungefähr jetzt als Vorstellung passiert.
Hier ist einfach eine mathematische Aussage, die eben analog geht zur Lorentz-Transformation, dass man einfach sieht, da verlieren dieser Körper verliert etwas, und zwar im Räumlichen. Dafür ist aber seine Bewertung und die Idee des Objektes, also diese quantitative Größe, die ist ganz, ganz stark. Die Idee wird angehoben sehr hoch in X5. So stark, dass sie woanders, wenn die Idee in den Raum kommt, sich alles zusammensucht, dass der Körper wieder aufgebaut werden muss. Aus dem, was so vorhanden ist im Raum.
Ja, und wenn dann eben diese,
der Luft und allem.
Diese Bewegung quasi entlang X5, und gut, irgendwo hört dann mein Verständnis auch wieder auf, weil es muss ja dann eigentlich, wenn es dann dort bleibt, hin und her oszillieren, irgendwie entlang X5 mit Lichtgeschwindigkeit. Aber jedenfalls, genauso wie sich bei einer Kugel dann die Scheibe ausbildet.
Mit Lichtgeschwindigkeit Geschwindigkeit gibt es hier nicht.
Ja, aber mit dieser hohen Geschwindigkeit, also mit dieser
Mit der Organisationsgeschwindigkeit. Jetzt kommt aber noch etwas dazu.
Nur noch kurz, dass ich das noch fertig ausführe mit meinen Worten jetzt. Und wenn dann eben diese Geschwindigkeit entlang der Organisationsachse sozusagen, X5, in dieser Geschwindigkeit passiert, dann verschwindet eben nicht eine Raumdimension, sondern alle drei Dimensionen des Raumes. Und so verschwindet es dann eben aus dem dreidimensionalen Raum. Und so, das ist dann auch die Parallele zu diesen Beobachtungen, wo sich Objekte dann offenbar, wo die verschwinden vor den Augen der Zeugen, da ist jetzt die Idee, dass da eine sehr schnelle Änderung der Organisationsstruktur bei diesem Objekt stattfindet, so schnell, dass die Raumkoordinaten verschwinden. Kann man das
sagen? So etwa kann man es ausdrücken. Ja.
Völlig
aber verrückt. Jetzt wird es aber wichtig, wenn das Objekt nun drüben ist und sagen wir mal, das ist ein Raumschiff, dann gibt es eine Strukturresonanz zu irgendeinem Ort, wo man hin will. Und zwar muss, wir wissen nicht, wie das geht, aber in Zukunft wird man dahinter kommen, wird das Raumschiff sich ein Bild machen über einen Computer oder was auch immer von dem, wo es hin will. Also es will zu einem Planeten, wo die Erdanziehung die Anziehung so ist wie auf der Erde. Es soll auch Wasser haben, es soll Luft haben, vielleicht auch soll es Menschen da geben oder was Ähnliches, jedenfalls intelligente Wesen. Und dieses Bild, was man erzeugt, das sucht nun in diesen Transdimensionen, wo es ja keine Entfernung gibt und auch keine Zeiten gibt, sondern nur Strukturen und ähnliche Strukturen. Das sucht in Verbindung zu kommen mit einer ähnlichen Struktur, die immer ähnlicher wird, sodass sich das anpasst und so eine Art Brücke baut von dem Ort, wo man gerade ist, aber in diesen Transdimensionen. Und nun mit der echten Umgebung, wo man hin will, weil man das Bild ja sich gebaut hat, zu einer zur Überdeckung dieser Bilder, der Muster kommt. Ich nenne das Strukturresonanz. Und plötzlich ist man da. Das ist so, wie wenn man sich hinprojiziert. Das ist keine Bewegung durch den Raum, sondern eine Versetzung, eine Projektion. Und da ist es völlig wurscht, ob man das zu anderen Galaxien macht, zu fernen Sternen. Man braucht ja keine Zeit, um hinzukommen, sondern die ist ja instantan, augenblicklich, wenn die Struktur gefunden ist. Und das scheint das Verfahren zu sein, was die außerirdischen Intelligenzen, wenn sie es können, dann eben anwenden. Und deswegen wundert es uns immer, wieso werden die nicht von dem Sauerstoff hier in der Luft verbrannt, wieso fühlen sie sich hier wohl und können ja auf unserer Erde spazieren gehen und werden nicht zerquetscht durch die Erdanziehung. Wieso sind die so ähnlich wie wir? Ja, weil sie genau das suchen, möglicherweise, durch diese Strukturresonanz. Die gucken nicht von einem Planeten zum nächsten, und da ist auch nichts, und da wohnt auch keiner, da müssen wir mal gucken, sondern sie gucken genau, was sie wollen, wo sie hinwollen. Möglicherweise wissen sie gar nicht, wo sie herkommen, weil es hier bloß um die ähnliche Struktur geht, die irgendwo im Raum ist.
Wie Sie meinen, diese Wesen wissen nicht, wo sie herkommen, oder?
Ja, könnte es sein. Ich meine, ich weiß das nicht, aber das ist unwichtig.
Okay, das heißt, sobald es dann einmal auf dieser Ideenebene ist, dann
ja.
Und dann kommt aber auch die sechste Dimension irgendwo ins Spiel, wo quasi.
Ja, das läuft ja immer zusammen.
Ja, ja.
Sie müssen auch dieses Bild erzeugen und so, dass.
Das, was Sie vorher gemeint haben, also zuerst wird quasi durch eine sehr schnelle Bewegung entlang X5 das Ganze aus dem Raum heraus auf die Ideenebene, und dann mittels der sechsten Dimension wird dann quasi eine
Struktur. Ja, das wirkt immer beides zusammen,
nicht? Ja, okay.
Das Möglichkeit und das, was ich eigentlich will.
Aber
wie Wille und Vorstellung.
Praktisch. Wo das Ding dann wieder auftaucht. Das hat dann damit,
ja.
Das ist irgendwie so schwer, auch für mich jetzt nachzuvollziehen. Ich nehme auch an, der Hörer.
Aber natürlich.
Das und ich will Sie natürlich nicht unterbrechen, weil der Manke.
Einfach ist das ja nicht. Außerdem begreifen wir hier in die Zukunft. Wir sehen bloß, dass das irgendwie gemacht werden muss. Wenn es irgendwie anders ginge, gut, oder eine andere Theorie dazu kommt, einverstanden. Aber anders können wir uns das im Moment nicht vorstellen.
Ja,
dann kann man auch gleichzeitig verstehen, warum manche Objekte hier sich verdoppeln, verdreifachen und dann wieder zu einem zusammengehen. Weil es ja ein Bild ist, wenn man über diese Strukturresonanz da irgendwo hinkommt, dann ist man ja praktisch so als Bild noch drüber und kann also da mehrere Male Bilder von sich selbst in die Atmosphäre, da wo man hin will, projizieren. Und das wird ja auch gemacht. Ich denke da an diesen völlig unverständlichen Fall in Frankreich, ich weiß jetzt nicht mehr, was, in den 60er Jahren, wo der Dr. X zwei Objekte sieht, und zwar waren das gerichtete oder miteinander verbundene Teller, die sich beide annähern und dann verschmelzen zu einem einzigen. Wie geht denn das? Das geht ja eigentlich nur, indem man annimmt, dass hier Bilder oder Ideen von einer Sache auch genauso wichtig sind wie das Ding selbst. Also hier kommt bloß darauf an, wie man es betrachtet. Also, ist man nur im Dreidimensionalen, dann ist das ein Wunder. Und ist man im Sechsdimensionalen, naja, dann sollte das irgendwie möglich sein.
Das, was eben für mich dann, wo ich ein bisschen aussteige, muss ich sagen, ist, wenn es dann darum geht, dass über so eine Strukturresonanz das dann woanders rauskommt, wo es eben dann rauskommen will, wenn ich das recht verstehe,
ja,
ist das nicht so, dass man da bestimmte Koordinaten anspringt, so wie Sie vorher sagen, man klappert halt Planeten ab, sondern man sagt, nein, ich will jetzt einen Planeten, und das ist auch wieder, das ist wie in der Magie ein bisschen. Ich will einen
Planeten. Die ganze Eigenschaft, ja.
Ich will einen Planeten, der sieht so aus wie meiner, also wie die Erde.
Ja, oder? Nicht bloß das Aussehen, sondern es ist noch viel mehr als bloß Aussehen, nicht? Es ist die ganze Seele des Planeten. Also jetzt mal so ganz grob und banal bloß gesagt. Das ist doch alles zu einfach, wie man, wenn man bloß sagt, man macht hier nur so ein Bild, das ist ja vielleicht noch ein bisschen wenig, dann gibt es das ja noch nicht.
Es ist mehr als ein Bild, es ist wirklich das Wesen dieses Ortes, an dem ich mich jetzt befinde, dort möchte ich auch hin, beziehungsweise man stellt sich halt zum Beispiel vor eine Marslandschaft oder eine Venus und dann, kommt man halt an einen Ort, der ist wie die Venus. Man weiß aber nicht unbedingt, wo man gerade ist. Ne?
Ja, aber wollen Sie das? Wollen Sie da mit Asbestbadehose dann?
Nein, absolut, ich sage es nur als Beispiel. Ja. Und deshalb sagen Sie auch, warum sind dann diese Wesen, die herkommen, überhaupt, also wenn es jetzt Wesen sind, weiß ich ja nicht, aber warum können die dann zum Beispiel in der Atmosphäre teilweise atmen oder sich normal bewegen und so? Ja, weil das eben, weil sich die eben einen Ort gewünscht haben, ich meine, muss man so sagen, oder vorgestellt haben oder in Resonanz gegangen sind, also wie gesagt, das ist schwierig nachzuvollziehen, der eben so ist, damit sie dort leben können oder
sich. Naja, also um das mal einfacher zu machen, das Beispiel, was so eine Strukturresonanz ist, wenn eine Frau einen Sohn in Australien hat, die Frau lebt in Deutschland, merkt plötzlich, oh, meinem Sohn ist was passiert. Hm. Ja, der hatte einen Autounfall. Die Frau, die ein paar Meter daneben steht, wohnt, sie sieht es ja nicht, merkt gar nicht, dass, was ihrem Mann passiert ist. Aber die Mutter, die hat eine Nähe zu ihrem Mann, an eine psychische Distanz, die sehr klein ist. Mhm. Und die merkt unabhängig von der räumlichen Distanz Australien nach Deutschland, dass dem was passiert ist. Weil die psychische Distanz, also das, was in diesen Transbereichen ist, ganz nah ist. Die Strukturen sind ähnlich und deswegen erlebt sie das Gleiche, was ihrem Sohn passiert ist.
Ja, interessant. Jemand schreibt, vielleicht können sie deshalb kein Mondgestein ranschaffen.
Ja,
so finde ich es eine interessante.
Ja, die psychische Distanz ist ja gewaltig.
Ist dann zu groß.
Sie wissen ja gar nicht, was das ist.
Sagt Ihnen die Arbeit von, also Heimsche Theorie, okay, ist immer faszinierend und schwierig, also der Mann war einfach wirklich buchstäblich in anderen Dimensionen unterwegs als Normalsterbliche. Ein anderer Mann, der auch und Heim hat ja eben versucht, eine erweiterte physikalische Theorie, die eben alle Phänomene eigentlich alle Phänomene, die wir kennen, versucht er zu erklären und nicht alle wegzudiskutieren oder einfach zu ignorieren, die man eben gerade nicht erklären kann. Jemand, der was Ähnliches versucht oder vielleicht sogar noch darüber hinausgeht, ist Tom Campbell. Sagt Ihnen der Mann was? Sagt Ihnen seine Big Toe-Theorie? Sagt er nichts? Okay. Der kommt von einer ganz anderen Seite, also der erklärt das Universum prinzipiell als, ja, wir befinden uns da alle in einem, und das ist eben nur eine Analogie, in einem riesigen Computer, und das ist eine Art Simulation. Also nicht wirklich wie eine Computersimulation, viel komplexer, aber das ist so sein Erklärungsansatz, der auch, finde ich, sehr faszinierend ist. Und der, obwohl von wo ganz woanders herkommend, immer wieder sehr viele Parallelen auch mit Burkhard Heim hat, finde ich. Interessanterweise.
Das kann schon sein, ja.
Also Tom Kampleiter ist ein angewandter Physiker, der in den 70ern aber auch mit Bob Monroe und so weiter zusammengearbeitet hat.
Ja.
Und wirklich eben dazu, von dem, der hat auch binaurale Beats und so weiter bekannt gemacht. Und von dem, ja, also den möchte ich auch mal einladen.
Naja, also wichtig ist, dass man weiß, die Entfernungen sind so riesig im Universum, so unvorstellbar, dass man also mit einer Raumfahrt, sodass man vielleicht in Abwandlung der allgemeinen Relativitätstheorie mal Wurmlöcher aufbaut durch wahnsinnig große Energien oder einen Warp-Antrieb, dass man also vor dem Fluggerät eine andere Raumstruktur hat, die Entfernung dann verkürzt und hinterher dann verdichtet. Also irgendwas in dieser Art, das wird nicht gehen, weil die Energien, die man dazu braucht, ist die ganze Sonne einschließen müsste, also dass man da rankommt. Die Sonne kann ja die Lichtströme nur so ein kleines bisschen verbiegen, aber hier wollen sie so einen Raum verbiegen, dass man da drin sich bewegt. Also das wird sicher nicht hinhauen. Und deswegen sind ja viele Raumfahrtwissenschaftler auch resigniert und sagten, das Einzige, was man machen kann, ist, dass man in großen Archen von 32 Kilometer Länge vielleicht 1 Million Menschen dann hin und her transportiert und die suchen dann Jahrtausende lang einen neuen Planeten. Also das ist alles ein ziemlicher Unsinn. Man muss an irgendwas anders rankommen. Und das Fliegen durch den Raum mit Lichtgeschwindigkeit, so, das bringt es ja nicht. Also müssen wir auf eine ganz andere Art ran. Und das ist jetzt mal ein Versuch gewesen, den ich mache, dass man in der Heimschen Theorie wenigstens versteht, wie es sein könnte und was dazu notwendig wäre. Und mir scheint das plausibler als alles andere, was so. Aber das ist so meine Idee.
Ja, und fragt im Chat, wurde durch den Nachweis des Higgs-Bosons am CERN 2012 Heims Theorie nicht ad absurdum geführt?
Nee, ich glaube, das ist hat da damit gar nichts zu tun. Ja. Ich meine, die Teilchen. Heim hat ja auch die Resonanz, dafür eine Formel für die Resonanzen angegeben, bloß da ist er nicht fertig geworden. Die Grundstrukturen der Elementarteilchen, also die 12, die passen ja alle ganz gut, die Massen sind alle ganz brauchbar.
Am CERN verifiziert,
aber die, ne? Die Resonanzen hat er eben nicht hingekriegt. Das heißt, die waren noch falsch. Da hat er nämlich zu viel. Aber unter diesen, also angeregten Zuständen, da waren so einige, die in die gleiche Richtung kamen, also wie das Higgs-Boson. Bei ihm ist das bloß ein angeregter Zustand. Mhm. Also das widerspricht eigentlich der Heimschen Sache nicht. Nur geht ja ganz anders. Geht ja völlig anders vor. Mhm. Also nicht wie Feynman. Man muss keine Renormierungsrechnung machen, keine Störungsrechnung, was ja, und macht deswegen keinen Fehler von 10 hoch 120. Und deswegen, wenn einer einen Fehler von 10 hoch 120 macht, wage ich zu behaupten, dass er nicht so gut ist wie die Heimsche Theorie.
Okay. Ja, okay, also bevor wir da jetzt zu tief einsteigen, ich habe noch ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte. Also wir sprechen jetzt schon fast 2,5 Stunden.
Oh je.
Wir werden schon langsam zum Ende kommen.
Zeit
vergeht. Mit Ihnen sowieso, wie im Flug, im sechsdimensionalen Raum. falls jemand Ihnen eine Frage stellen möchte, die ich jetzt übersehen habe oder auf die ich einfach gar nicht komme oder die jemand auch gar nicht im Chat reingeschrieben hat, dann bitte einfach via Skype anrufen. Ich möchte es, weil auch im Vorfeld viele Fragen noch gekommen sind zu unseren beiden Sendungen zum Entführungsphänomen. Aber ich meine, gibt es da nicht auch irgendwo einen Zusammenhang natürlich? Ich meine, ist eine Entführung nicht per Definition ein Deport?
Ja, das kann man auch so sagen. In diesem Buch Ergebnisse aus 40 Jahren UFO-Forschung, da habe ich ja Beispiele, wie ein Mensch durch die, in Brasilien war das, also durch die hölzerne Decke gezogen wird. Und dann sieht man Abdrücke, Brandflecken auf dem Bett, genau seiner Form entsprechend, und oben an der Holzdecke auch. Also dem ist da nicht viel passiert, aber das scheint so ein Mittelding zu sein. Beim Apport ist man ja sofort verschwunden, und hier gibt es aber noch ein bisschen Energieausstoß. Also ja, das geht so alles ineinander über. Wir haben ja keine Ahnung, was da alles passiert. Wir müssen uns erst langsam rantasten durch Beobachtung und Experiment.
Ja. Sagt Ihnen der Autor Douglas was und The Hitchhiker's Guide to the Galaxy?
Nee.
Also nur so als spaßige Nebenbemerkung. Das ist eigentlich so ein humoristischer Roman eher, aber irgendwie sehr interessant. Und in diesem Roman, da geht es also eigentlich um Science Fiction auch in gewisser Weise, dort gibt es den Improbability Drive, mit dem man sich dann unwahrscheinlich schnell fortbewegen kann. Und irgendwie erinnert mich das aber dann doch an diese Theorie, die Sie jetzt da gerade genannt haben, wo ja auch das hat ja auch mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, ne? Also weil Wahrscheinlichkeiten verzerrt werden und so weiter. Im Prinzip könnte man ja sagen, das ist ein Probability Drive, den Heim da geschaffen hat. Und ja.
Naja, das ist eher ja so nicht nur, denn das ist es vielleicht für paranormale Phänomene dann, ja. Aber kein Drive.
Ja, ja.
Da gibt es ja wesentlich über Strukturresonanz.
Ja, ja.
Also sonst bleibt man ja auf der Stelle.
Genau, da gibt es ja auch, es gibt ja mehrere Dinge jetzt in der Heimschiene. Das eine ist ja eigentlich im Prinzip ein Feldantrieb, von dem Sie auch eingangs gesprochen haben.
Ja, da haben wir erst gedacht, so primitiv, ja. Dass wir damit hinter das Problem der UFOs kommen, ja.
Und genau, und das ist sicherlich ein Teil des Ganzen, und das ist sicherlich auch sehr brauchbar, ja, wenn man sich innerhalb unseres Sonnensystems fortbewegen möchte.
Ja,
also
genau,
dann könnte man
ja
die Planeten ja des äußeren Sonnensystems doch in ein paar Stunden
ja
vielleicht erreichen und nicht in
ja,
20 so Jahren.
Erdnahen Bereich, sonnennahen Bereich auch.
Sonnennahen ja Bereich, ne? Und aber für den interstellaren
ja,
Bereich, da hilft, also hilft auch ein Feldantrieb nichts, obwohl uns das, da gibt es ja diesen M-Drive, haben Sie davon gehört? Ist das irgendwo aus der Heimschen Theorie erklärbar?
Nein, Gottes Willen, nein, die versuchen es eben auch über Raum verbiegen und so weiter.
Das ist recht interessant. Also
dermaßen hohe Energien, die man ja überhaupt nicht zustande bringt.
Ja. Also auch vor allem sehr kleine Kräfte, die da entstehen, aber sehr einfach. Also ein konischer Körper, eine Mikrowellenquelle, die in Resonanz mit diesem Hohlraum geht und dann irgendwie plötzlich eine Kraftwirkung, ich glaube, auf die breitere ja Seite. Also, aber auch ja, halt sehr umstritten.
Ja.
Und
das ist ein kleiner Antrieb, ja. Also damit kommt man ja der Schub ist zu gering.
Ja, ja.
Man kann das auch machen, aber das sind alles so kleine Sachen. Das ist nichts Großartiges. Also nicht in Richtung interstellare Reisen.
Es gab jetzt in Russland, das habe ich in den News vorgelesen, gab es einen Versuch, wo man Qubits quasi in der Zeit zurückbewegt hat. Und die haben dann plötzlich wieder ihre organisierte Struktur angenommen. Nachdem sie eben quasi in einem Rauschzustand, in einem völlig zufälligen war. Hat das auch irgendwo was mit dem zu tun?
Das sieht fast so aus. Also wenn man das alles mal genauer sich angucken würde, dann müsste man vielleicht so Ähnlichkeiten da mit diesem Experiment finden, dass sich so wieder was zusammenfindet, dass so ein das Material, was sich in Wasser eigentlich auflöst, aber sich wieder zusammenzieht zum Ausgang. Solche Dinge, das geht ja wieder zurück.
Ja, also auf Grenzwissenschaft aktuell ist da dieser Artikel. Für wenige Sekundenbruchteile haben sie Quantenbits dazu gebracht, das ist ein russischer Wissenschaftler und Amerikaner und so weiter, sich rückwärts zum eigentlich vorwärts verlaufenden Zeitschritt der Thermodynamik zu entwickeln.
Also das heißt, dann nicht, dass wir die Zeit hier umdrehen, sondern bloß, dass die Entropie eben...
Ja, negative Entropie eigentlich.
Ja, die wird negativ.
Ja.
Und das ist ja, die Entropie ist ja kein Gesetz. Das ist nur etwas, also kein physikalisches Grundgesetz, sondern das ist bloß etwas, was man eben aus der Beobachtung ableitet.
Ja. Jemand schreibt da, dass also Timer, ja, der untersucht den M-Drive gerade und der spricht da an, dass das dass die Rückkopplung vielleicht mit einem der Kabel erklärt werden kann. Möglich, aber Timer legt sich da überhaupt nicht so fest. Also wenn man Artikel darüber über ihn liest, dann kann dieser Eindruck entstehen, wenn man sein Paper selbst liest und die Schlüsse, die er mit dem Paper zieht, der ist sich noch nicht so sicher, dass ja. Das alles nicht funktioniert. Und außerdem eben, wie Sie auch ausgeführt haben, aus der Hamschen Theorie sind diese Dinge ja alle nicht so abwegig. Also ein Feldantrieb wäre ja wirklich möglich und das wäre schon mal ein Fortschritt, aber selbst da, ja. Also hakt es ja an.
Ja, aber wir müssen ja zur interstellaren Raumfahrt, wir müssen ja verstehen, wie die anderen das machen. Die können es ja.
Ja.
Und da ist nicht bloß Aufwägung der Schwerkraft oder Überwindung oder Erzeugung von Schwerkraft wichtig, sondern eben das Herkommen über diese Wahnsinnentfernung.
Das ist.
Und da muss man eben ganz neu denken.
Wenn das eben so ist, dass das wirklich Wesen aus einer weit entfernten Sternsystem sind.
Wo soll's anders? Was soll's anders?
Ja, aus sein? Anderen, also das war dieses eingangs von Ihnen angesprochene zwischen überirdisch und außerirdisch. Es
ja,
könnten
das
ja auch.
Kann's ja nicht sein. Nee, das ja? Kann's eben nicht sein. Denn die Überirdischen brauchen kein Gerät, das hier elektromagnetische Wechselwirkung macht. Das brauchen die ja nicht.
Ja,
aber die anderen brauchen das, denn die sind ja noch im Leben, am Leben und in der Welt.
Ja.
Obwohl ich nicht annehme, dass die auch nach drüben gehen kann. Ja, aber wir müssen jetzt langsam abbrechen.
Okay.
Oder eine Pause machen. Wir haben ja darüber schon gesprochen.
Ja. Ja, ich glaube, wir sind aber eh so ziemlich am Ende, aber ich meine, vielleicht, ich glaube, wir haben heute das besprochen, was wir besprechen wollten. Ich meine, kurz wollte ich noch die To the Stars Academy ansprechen, aber okay, das ist wieder ein eigenes Kapitel. Die versuchen ja auch irgendwie so ein bisschen diese Brücke zu schlagen und sie haben da auch ein bisschen Kontakte gehabt voriges Jahr. Kann man aber alles im IGAP-Bericht Nummer 2 nachlesen, inklusive.
Bei mir ist das zu haben für 20 Euro. Allerdings in Österreich kostet ja das Porto jetzt 9 Euro.
Ja, es ist sehr teuer. Ja. Vielleicht auch einmal als E-Book vielleicht auflegen, als Anregung.
Das kommt dann später, ja.
Ja. Okay, aber ich glaube, das reicht eh mal für heute. Das ist eh ein riesiger Bogen, den wir da gespannt haben. Gibt natürlich noch tausende Dinge, die man besprechen kann.
Ja, das machen wir das nächste Mal.
Vielleicht. Machen wir gern weiter, wirklich sehr, sehr gerne. Und danke auch, dass wir das heute machen konnten. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und freue mich schon aufs nächste Mal.
Ja, danke schön und auf Wiederhören.
Wiederhören.
Aus der Vorstadt der Wirklichkeit.
Die nächste Ausgabe von Crop FM findet am 29. März 2019 statt. Und da wird mein Gast Arthur Tränkle sein. Er baut und vertreibt Geräte basierend auf Erkenntnissen von Nikola Tesla und einem Dr. Georges Lakowski oder Georg Lakowski. Da geht es also um Hochfrequenztechnologie und Wasserbelebung etc. Das sind also alles Dinge, die ja auf dieser Sendung absolut nichts Unbekanntes sind. Bin sehr gespannt. Wie gesagt, Arthur Tränkle zu hören am 29. März 2019. Mir bleibt nur mehr, mich bei allen für Ihr Interesse zu bedanken. Danke fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Danke für die vielen Fragen. Wir hören uns wieder am 29. März 2019. Bis dahin, macht es gut.